Reden wir auch viel über Filmfehler, weil am Schwarzdorf von Morandon im dritten Teil, da gibt es ja eine Extended Edition, treffen sie ja da auf Saurons Mund und deswegen gibt es ja eigentlich einen Filmfehler, weil die reiten dann vom Schwarzdorf weg, als er öffnet und Aragorn hat sein Schwert in der Hand und da ist Blut dran und eigentlich weiß man gar nicht warum, wenn man die Extended Edition nicht gesehen hat schon mal vorher.
Ja, vor allen Dingen, was ich halt richtig scheiße finde, ist, dass bei dem im ersten Teil, wo die Schlacht der letzten Allianz nochmal gezeigt wird, dass da die Hochelben so krumme Schwerter haben. Dabei haben die Hochelben den Menschen die Schmiedekunst erst beigebracht im ersten Zeitalter. Also müssten die Schwerter sehr ähnlich sein.
Changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost.
Aber nicht wir. Hallo, das ist der 130. Pancast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über die Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson. Mein Name ist Christian Eichler, Karls Erbe, Sohn des Gunnar. Und in die Feuer Mordors folgen mir Horst Gunthers Erbe, Sohn des Jürgen, rechtmäßiger König von Kriwitz, Horst Lukas Distel.
Du hast mein Schwert.
Berners Erbe, Sohn des Henry, Elbenprinz aus dem Dibbesdorf, Malte Springer.
Und mein Bogen.
Hugos Erbe, Sohn des Michael aus dem Folgegrambos, Max Ole von Raison.
Und meine Axt.
Ja, Leute, wir haben Jubiläum zu feiern. 16 Jahre Hybrid Theory von Linkin Park. Ja. 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 Wir reden so ein bisschen vielleicht auch, wie sich die Diskografie entwickelt hat und so weiter. Ja. Nee, Quatsch. 15 Jahre tatsächlich Herr der Ringe, als hätten wir es, oder zumindest die Gefährten, als hätten wir es so geplant. Ich habe ja neulich mal die Gefährten angeguckt und dann gedacht, lass doch mal ein Special machen. Passt ja auch irgendwie zu Weihnachten. Die Filme sind ja auch alle so zu Weihnachten rausgekommen. Ich glaube, nächste Woche wäre es soweit. Nächste Woche vor 15 Jahren. Hat's angefangen mit dem Herrn der Ringe und wir haben alle das aufgeholt. Ein bisschen viele GIFs habe ich rausgehauen über Facebook und Twitter und die Leute haben auch Bock, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Ich hatte auch wieder so richtig Lust. Wie war es für euch nochmal jetzt so, das nochmal durchzugucken?
Also erstmal muss man sagen, einfach diese drei Filme sich nochmal zu geben auf eine Woche, ist halt einfach schön. So, also wir haben sonntags leicht verkatert nach der Geburtstagssause hier erstmal nur die Gefährten geguckt und uns dann gedacht, ach weißt du was, einer geht noch. Schön noch die zwei Türme hinterher, beide XT. Ended Edition, so geht der Tag auch rum, sag ich mal. Und dann in der Woche noch die Rückkehr des Könks, das war wirklich schön.
Ja, und wenn man sich alle drei Extended-Versionen anguckt, dann ist man halt auch bei den knappen 12 Stunden. Das sind schon ordentliche Bretter. Ja. Aber es hat auch mir mega viel Spaß gemacht, dass diese Woche nochmal zu gucken. Ich glaube, ich habe die Gefährten bestimmt 5-mal gesehen. Bei Rückkehr des Königs konnte ich mich an die Hälfte schon nicht mehr erinnern. Also ja, auch nochmal ein paar neue Sachen entdeckt. Herrlich. Bei dir, Max?
Ja, ich habe die, glaube ich, alle ungefähr 30 Mal gesehen früher. Aber ich hatte jetzt auch längere Pause gemacht und umso besser, ja herrlich, um die Weihnachtszeit herum, was gibt's Schöneres? Mhm. Nix, ist die Antwort.
Und das ist auch eben so interessant, finde ich, weil das ja auch ja wirklich Filme aus unserer frühen Jugend noch sind. Es gibt ja, ich habe das Gefühl, so der popkulturelle Internet, so Podcast und YouTube-Diskurs wird ja entweder geprägt von so ganz jungen YouTube-Leuten, die alle viel jünger sind, so zweite Generation Pokémon oder sowas. Und die anderen Leute sind alle dieses Star Wars, stirb langsam, sonst was alles und irgendwie Goonies als in der Kindheit geguckt und E.T. und so. Und bei Herr der Ringe merkt man so richtig, das trifft so ein Nerv dann doch bei uns. Also das haben wir alle richtig früh gesehen. Ich glaube, zur gleichen Zeit kam auch übrigens der erste Harry Potter Teil ins Kino, auch 2001, glaube ich. Und dadurch hat man da so eine starke Erinnerung dran, finde ich. Die Filme folgen einem schon so lange und jetzt, da man so viel über Filme redet, ist es irgendwie interessant, das nochmal zu gucken, was man schon so lange kennt, vielleicht nochmal so mit anderen Augen. Und für mich ist es auf jeden Fall auch immer so, dass ich dann nochmal neu abgleichen muss, welchen ich da eigentlich am besten finde oder überhaupt gelungen von diesen Filmen. Mhm. Und das ändert sich immer so ein bisschen. Hat sich dieses Mal auch wieder so ein bisschen geändert, aber da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Ich wollte euch mal fragen, vielleicht, was euer erster Kontakt mit Herr der Ringe war und vielleicht auch so ein bisschen euer Background. Habt ihr die Bücher gelesen? Wie war das damals und so weiter? Könnt ihr mal vielleicht ein bisschen erzählen?
Ja, also ich habe relativ früh die Bücher gelesen. Da, die hatten wir zu Hause halt rumstehen. Ich habe das dann erstmal, also ich weiß noch, dass ich es irgendwann angefangen habe und so die ersten Kapitel da Concerning Hobbits gelesen habe und dachte, okay, was ist das denn für ein Scheiß? Hab's dann wieder ins Regal gestellt und dann so ein Jahr später, aber trotzdem vielleicht so mit 9 oder 10 dann gelesen und fand's halt richtig geil. Und hab's dann auch immer wieder gelesen und so, hab den Hobbit dann auch gelesen. Ans Silmarillion habe ich mich nie rangetraut. Vielleicht muss ich das jetzt eigentlich mal nachholen langsam. Aber ja, und dann halt, als die Filme dann rauskamen, war man natürlich begeistert. So.
Ich habe den Herr der Ringe erst über die Filme kennengelernt. Ich weiß noch, ich weiß nicht, vielleicht war es tatsächlich wegen vorher Harry Potter oder keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall im Kino mit meinen Eltern und da kam halt der Trailer. Und damals habe ich meine Mutter gefragt, was ist das denn? So, und dann, ja, das ist irgendwie so ein Buch. So, und dann, ja, sieht der hammermäßig aus. ja, dann sind wir da auch reingegangen und so ging es bei mir los. Und dann natürlich, also ich habe die Bücher dann sofort danach verschlungen nach dem ersten Teil. Und ja, so war das.
Ich habe die Bücher nie gelesen und ich weiß auch nicht, inwiefern ich da jetzt so diesen großen Nostalgie-Bonus habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, an das erste Mal gucken. Ich glaube, ich war vielleicht zu jung. Ich war 10, als der erste Herr der Ringe rausgekommen ist. Und ich war auch krass auf der Harry-Potter-Schiene. Ich kann es ja mal zugeben. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt im Kino war. Aber ich habe sie auf jeden Fall in meiner Jugend alle gesehen und fand sie auch immer cool. Ich glaube, jetzt beim letzten Mal durchgucken, also jetzt diese Woche, fand ich sie am besten. Fand ich sie noch besser als Jugendlicher. Da waren sie vielleicht eher noch, da sind mir die längeren, in Anführungszeichen langweiligeren Stellen, glaube ich, mehr auf den Sack gegangen, als sie das dieses Mal getan sind.
War bei mir lustigerweise auch so. Ich weiß noch, dass ich die zwei Türme schon damals nicht so stark fand, irgendwie als Film, weil ich fand, dass mit den Ends irgendwie genervt hat und so, wo ich jetzt zum ersten Mal gemerkt habe, da kommen wir ja noch zu, aber dass das natürlich Absicht ist, dass in dieser großen Schlacht immer zu diesen super langsam redenden Bäumen geschnitten wird, um die Spannung halt weiterhin aufzubauen, so, aber das hat mich damals ein bisschen genervt. Ich weiß noch, dass ich den Hype, der dem ersten Film vielleicht vorausgeeilt ist, ich weiß nicht mehr genau, nicht so mitbekommen habe damals. Also ich weiß noch, ein Kumpel aus der Grundschule kam irgendwann und hat gesagt, ja, Herr der Ringe ist irgendwie im Kino total krass. Ich weiß noch, damals waren so die krassesten Sachen, die ich mir vorstellen konnte, waren Matrix und die Mumie, glaube ich, so die beide, die ich damals noch nicht gesehen hatte. Aber ich weiß, das waren die abgefahrensten Filme. Und dann, glaube ich, auch mit meiner Mutter oder sowas dann im Kino gewesen, den ersten gesehen und war da total drin in dieser Welt. Und dann, danach habe ich auch damals dann schon diesen Marketing-Hype zu Die zwei Türme richtig mitbekommen. Wo mir dann auch erstmal schön die ganze Geschichte mit Gandalf irgendwie gespoilert wurde. Die war nämlich auch im Trailer. Ich würde gerne mal wissen, wie das ist, wenn man das nicht weiß, was mit Gandalf passiert. Dazu noch mal kurz, kann ich jetzt kurz einwerfen, wir werden auf jeden Fall das alles spoilern, ne? Also wer Herr der Ringe noch nicht gesehen hat und das noch machen will, sollte das tun, bevor er sich diesen Cast anhört. Und vielleicht gibt's aber auch Leute, die interessiert das gar nicht. Und dann war ich habe ja am 17. Dezember Geburtstag und das ist auch immer so die Zeit, jetzt auch lustigerweise, wo die Star Wars Filme wieder kommen, aber da kam dann auch immer Herr der Ringe, also haben wir dann immer an meinem Geburtstag den zweiten und den dritten geguckt. Und ich war auch voll drin. Ich habe dann aber nie die Bücher gelesen, aber ich habe es versucht mehrmals. Aber ich habe mehrmals das erste angefangen. Ich fand immer so verdammt langweilig, dass ich einfach das mir nicht geben konnte, bis heute nicht. Und ich auch immer noch nicht weiß, ob es wirklich so großartige Literatur ist oder nicht. Also ich habe nicht dieses Hintergrundwissen davon, aber dann schon mitbekommen, da gab es ja viele Videospiele und so weiter. Und ich war dann schon so ein bisschen in dieser Welt drin, hat mich dafür interessiert, aber vielleicht nie so stark. Also ich habe im Gegensatz zu dir, Malte, auf jeden Fall diesen Nostalgiebonus. Aber ich habe nicht so hardcore abgenördet wie Max zum Beispiel. Du weißt irgendwie auch, hast du das Silmarillion gelesen auch?
Nö. Okay. Nee, wollte ich immer mal machen, aber dann, ich war dann irgendwie raus. Also nachdem ich auch den Herr der Ringe durchgelesen hatte und den Film gesehen hatte, da ist für mich auch so eine Welt zusammengebrochen, dass diese Geschichte jetzt vorbei ist und da war für mich das Thema dann irgendwie auch erstmal durch dann. Hole ich vielleicht irgendwann mal nach.
Aber du weißt immer mega viel trotzdem. Also du weißt ja immer, wie jeder Arsch da heißt und von wem er der Sohn ist und auch irgendwelche Nebencharaktere und sowas. Also auch so absurd viel.
Ja, klar.
Also einfach so oft gesehen wahrscheinlich oder damals so viel
durchgelesen. Ja, viel gesehen und halt natürlich ich hatte ja auch das rote Buch, ne, dieses, wo halt eben alle Bücher drin sind. Da ist halt auch einfach arschviel noch Hintergrundmaterial einfach hinten drin, da Erklärungen und Geschichten, Hintergrund noch und nöcher. Und da habe ich halt auch viel rumgestöbert. Und ich meine, das war ja so in dem Alter, da bin ich ja reingekommen, auch so, also ich habe ja schon immer viel, weiß ich nicht, als Kind auch Märchen gelesen oder stand ja auch immer auf so Heldenepen, sag ich mal, und da kam mir Herr der Ringe wie gerufen und dann ging ja auch so die Zeit los, wo man sich so in Sachen reingenerdet hat, so, ne? Ob es jetzt irgendwie Fantasy-Scheiße oder Warhammer oder Computerspiele und da, ich habe ja nichts anderes gemacht. Man ist zur Schule gegangen, habe ich mir dann nach Hause aufs Bett und gelesen. So, und das war's. So, da ging das so los, ja.
Das war auch so die Zeit, man hatte dann schon auch so einen eigenen Computer irgendwann. Irgendwann hatte man selber Internet und sowas. Also es war doch schon auch dieser Anfang von so einem Nerdtum, finde ich, an dem Herr der Ringe da auch steht. Und es sind doch irgendwie andere Augen, mit denen man die Filme damals gesehen hat, als zum Beispiel, weiß ich nicht, als ich das erste Mal König der Löwen gesehen habe oder sowas. Da war schon so, waren schon so die ersten kritischen Pseudomeinungen, hatte man schon die ersten Regel auf der Stirn. So war schon so ein bisschen unangenehm, glaube ich, für manche Zeitgenossen. Und dann kam der Herr der Ringe. Wisst ihr, ich weiß noch, dass damals im Fernsehen ich viel auch gesehen hatte, wie aufwendig das war, diese Filme zu produzieren. Das Interessante war ja damals, dass er das, dass die alle am Stück gedreht wurden, was irgendwie unglaublich ist, dass sie das damals so hinbekommen haben. Heutzutage ist natürlich klar, jeder Film, auch Fantastic Beasts, muss direkt irgendwie 5 Teile haben. Aber damals war das noch was Besonderes und auch, das galt ja immer als unverfilmbar und dann hat man auch gesehen, wie sie da in Neuseeland waren und in irgendwelchen Maschinen die Rüstung gebaut haben und diesen riesigen Aufwand betrieben haben, auch in den Schlachtszenen. Also es waren Sachen, die hatte man, ich finde, man hat damals schon gemerkt, dass das was ganz anderes ist, ohne dass man schon so viele Filme gesehen hatte vorher, ne? Also ohne dass man jetzt ein Filmkenner war oder sowas.
Ich glaube, das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum Herr der Ringe auch jetzt noch so unglaublich gut ist und auch irgendwie auf jeden Fall den Vergleich zu neueren Fantasy-Filmen halt gewinnt. Vielleicht liegt es an der Zeit, so dass es halt genau in diesem Sweet Spot irgendwie war, wo halt die Technologie schon am Start war, um halt Filme so richtig geil aussehen zu lassen. Man sieht ja auch irgendwie relativ deutlich die Entwicklung der Effekte zwischen den drei Teilen. Ja. Aber wo eben Filme, also auch große Hollywood-Blockbuster, eben auch noch echte Handarbeit waren. So, also einerseits ist ja halt viel CGI, klar, aber andererseits hat man sich eben hingesetzt und 7 Monate lang Helms Klamm gebaut. Ja. So, und das, und das merkt man halt auch an diesen Filmen. Und das, also jetzt auch überbenutzte Referenz, aber Stichwort Mad Max, da merkt man es auch wieder, da ist gleich wieder ein Stück weit mehr Magie drin, wenn man merkt, die Leute sind da hingefahren und die haben das alle selber noch gemacht mit ihren Händen und nicht irgendwie ausschließlich von einem Greenscreen.
Ganz genau, was du ja im Vergleich zum Hobbit ja krass siehst, ne? Also und da fällt es ja ganz stark auf und nimmt ja auch ganz viel Magie eigentlich weg. Und das finde ich ja, das bleibt ja dem Herr der Ringe unbenommen, der hat einfach seinen Schauwert. Gut, ich bin auch mega Fan, aber ich finde, der hat ihn einfach nicht verloren. So, ich, also.
Ja, aber das liegt schon daran, dass es halt eben teilweise halt wirklich nicht mal Sets sind in dem Sinne, wo sie da sind, sondern einfach, was weiß ich, hier Edoras zum Beispiel, die Hauptstadt von Rohan, das haben die halt dahingestellt, auf so ein, also komplett aufgebaut und das sieht man halt. Deswegen sieht's halt alles geil aus. Und ja, heutzutage würde man die halt wahrscheinlich von Greenscreen stellen und dann gib ihm und das sieht halt dann scheiße aus irgendwie.
Und da siehst du natürlich heutzutage auch noch, wenn du es wieder schaust mit den Effekten, dass die schon altern. Ne? Also du siehst schon an vielen Stellen, okay, hier war jetzt aber der Greenscreen, hier haben sie jetzt den Sonnenuntergang nochmal reingeschoppt, hier ist Weichzeichner drauf. Oder ich finde eine Stelle da, als Gandalf abdankt, da auf dieser Brücke, wie er da steht und diesen Stab reinrammt, da sieht man es irgendwie gerade nicht auf irgendeiner Brücke.
Ich glaube, mein lieblingsschlechter Effekt im ganzen Herr der Ringe ist im dritten Teil, wo die halt Anduril, das Schwert von Aragorn, wieder geschmiedet wird und dann sind da so komische Glitzereffekte drüber. Das sieht so richtig scheiße aus.
Das macht dann natürlich auch irgendwie Spaß, sich das nochmal so anzuschauen, auch sich drüber lustig zu machen, denn ich finde, dazu taugen die Filme einfach auch. Mhm. Aber was ich noch interessant fand, euch fragen würde, ist einmal, welche Version ihr jetzt nochmal geguckt habt. Ich bin ja ein Freund davon, diesen Theatrical Cut sich anzugucken, also der ins Kino gekommen ist. Ich verstehe, warum es die Extended Edition gibt, aber die ersten beiden Filme sind 3 Stunden lang und der letzte 3,5 und das reicht auch, finde ich. Also alles, was ich da an so Extra-Szenen gesehen habe, ich denke mal immer, das ist für Fans der Bücher oder einfach für Menschen, die noch länger in dieser Welt sein wollen. Und da hatte man das Gefühl, da kamen auch diese Extended Editions dann zu so einer richtigen Zeit, weil die Leute Herr der Ringe so geliebt haben, dass sie noch mehr davon wollten einfach. Aber wenn ich das nochmal gucke, brauche ich das nicht unbedingt so. Also wenn ich es als Film quasi sehen will, wenn ich so aus Nostalgiegründen mich in der Welt verlieren will, verstehe ich es, aber sonst nicht. Habt ihr Extended oder Theatrical geguckt?
Kino-Version.
Wir, Hot und ich, haben alle 3 Extended-Versionen geguckt, glaube ich. Obwohl, nee, Dubai, Rücke des Königs nicht mehr, korrekt?
Ja, da hat die Zeit nicht mehr gereicht. Da musste ich leider auf die Theatrical zurückgreifen.
Der andere ist 4 Stunden, mir jeweils, der ist 4 Stunden relativ genau, Rücke des Königs Extended. Ich habe mir also jeweils 1/2 Stunde mehr gegönnt pro Film. Ich muss schon sagen, man braucht das nicht wirklich. Also das glaube ich auch. Aber es sind auch Szenen drin, die einfach geil sind, weil sie den Charakteren noch mehr Tiefe geben. Zum Beispiel diese ganze Beziehungsgeschichte zwischen Boromir, Faramir und, wie heißt er, Denethor, dem Vater. die wird im ersten Teil schon eingeführt in Extended-Szenen, die es, glaube ich, im echten Film gar nicht, also in der Kinoversion gar nicht gibt. Und da habe ich das auch viel mehr erst verstanden, wo dann dieser diese Antipathie herkommt zu Faramir zum Beispiel von seinem Vater und so. Also es gibt Szenen, die sich lohnen, aber andererseits gibt es halt auch einfach 5 Merry- und Pippin-Sequenzen, wo sie halt einfach im Wald sitzen und nochmal irgendwie hier nochmal was trinken, heimlich, und da nochmal einen rauchen und irgendwie labern. Und das braucht dann wirklich kein Mensch. Ja.
Geil ist die, wo Aragorn die Suppe wegkippt da von Eowyn.
Die ist richtig nice.
Weil die so eklig schmeckt.
Von Eowyn, ne?
Stimmt, ja. Ja, ich habe, also wie gesagt, habe auch die Kinoversion geguckt. Ich finde, das ist ein guter Punkt, den du genannt hast, Christian. Dass, also, ich finde auch, das ist, wenn man Lust hat, genau einfach mehr Zeit in dieser Welt zu verbringen, dann macht das total Sinn. Also filmisch habe ich es aber auch nicht gebraucht, tatsächlich. Also
ja gut, aber das ist ja so ein bisschen auch das Ding von Extended Version.
Ja, aber es gibt einfach ja, so, ja gut, aber es gibt ja
auch ohne.
Ja. Aber es gibt ja auch zum Beispiel so, ja, zum Beispiel auch Director's Cuts oder so, die halt länger sind, ja, wo es halt teilweise einfach wirklich auch einfach merklich besser ist zum Beispiel. Also bei Blade Runner zum Beispiel oder das Boot macht es Sinn, einfach den Director's Cut zu gucken. Beim Herr der Ringe finde ich es absolut nicht notwendig. So meine ich. Ja. Also es ist natürlich auch kein Director's. Ja, nee, ist halt einfach nur die Extended Edition. Anyways, ja.
Wie viele Leute kennt ihr, oder kennt ihr mehrere Leute, die den Herr der Ringe nicht gesehen haben? Weil bei mir ist es so, wenn ich Leute aus so einer ein bisschen jüngeren Generation treffe, als wir, dann vielleicht vor 5 Jahre jünger oder sowas, da kenne ich viele, gut, oft sind es Frauen, glaube ich, die den nicht gesehen haben. Und dann, ich habe schon den jetzt schon zweimal nachgeholt mit Leuten. Star Wars habe ich, glaube ich, auch schon zweimal nachgeholt zusammen mit Leuten, weil ich mir dachte, das sollte man mal gesehen haben. Und dann ist auch interessant, immer zu schauen auf deren Reaktionen, so wie finden die das heutzutage? Und ich habe auf jeden Fall da gemerkt, bei zweimal Herr der Ringe gucken, dass die Leute sich schon an diesen Effekten gestört haben. Also dass sie schon sagen, boah, das sieht ja billig aus, und irgendwie nicht ganz, manchmal, glaube ich, gerafft haben, wie krass alles andere drumrum ist, weil man das jetzt eben auch schon mal gesehen hat, so Massenschlachten. Aber ich habe das Gefühl, Star Wars kennen die ganzen Kids jetzt auch immer noch, weil es diese ganzen anderen Serien noch gibt. Wie heißt diese eine? Keine Ahnung, diese animierte Star Wars-Serie.
Clone es gibt Wars,
wie heißt das? Clone Wars, genau. Ja. Aber beim Herr der Ringe bin ich mal gespannt, wie das Erbe so aussehen wird und wie viele Generationen sich den noch so
anschauen. Ja, Reboot ist eigentlich das Stichwort, ne?
Ganz klare Sache.
Ja. Gut, ist vielleicht die Hobbit-Trilogie das Erbe schon von Herr der Ringe? Ja. Ich meine, da wurde ja ganz klar versucht, nochmal halt die Cash-Cow nochmal schön zu melken. Ich habe den noch nie gesehen mit Leuten, die den noch nie gesehen hatten. Insofern kann ich dazu auf jeden Fall auch nichts sagen. Ich glaube, in meiner Generation oder meinem Freundeskreis kennen den alle.
Ich weiß nicht, ich umgebe mich eigentlich nicht mit Leuten, die den Herr der Ringe nicht gesehen haben. Das ist von vornherein ein Ausschlusskriterium. Also ich frage das direkt.
Das ist ja. Nee, für alle, die Herr der Ringe noch nicht gesehen haben, haben wir was zu verlosen. Ich habe bei Warner Brothers angefragt, ob die nicht vielleicht eine DVD oder Blu-ray-Box für uns haben, die wir verlosen können. Nö, haben sie nicht, haben sie gesagt.
Alle.
Nur zu aktuellen Kino-Releases machen, haben die mir geschrieben. Also habe ich eine gekauft, und zwar eine DVD-Box mit den 3 Teilen. Die Kino-Version, nicht die Extended-Version, mit Die Gefährten, Die Zwei Türme und hier, wie heißt der dritte? Battle of the 5 Armies. Nein. The Return of the King.
Stirb langsam.
Alle in einer DVD-Box. Wenn ihr die gewinnen wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de und schreibt uns einfach eure Verbindung zum Herr der Ringe oder wie ihr zum ersten Mal so auf Herr der Ringe gestoßen seid, auch wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Würde mich mal interessieren, irgendwelche Nerdgeschichten, irgendwie der blöde Typ in der Schule hat davon immer erzählt oder auf eurem ersten Date oder sonst was. Einfach eine Mail schreiben, podcast@drpeng.de mit Betreff Herr der Ringe. Dann ganz kurz, bevor wir zu den Gefährten kommen, will ich unsere neuen Patreon-Supporter nennen.
Jawohl.
So, also neu mit dabei sind einmal Tom für $5 im Monat. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Timon gibt uns $3 im Monat. Nice. Christopher $1 im Monat. Jable Z oder so $1 im Monat. Und Tom @AtomBomb auf Twitter $3 im Monat. Das ist die
mega seit nice.
November, die zusammengekommen sind. Vielen, vielen Dank. Da hat sich jetzt schon so ein bisschen Kohle angesammelt bei uns, so 350 Euro oder sowas. Wir wissen noch nicht ganz, was wir damit machen, aber es wird irgendwas sein,
wovon ihr auch
profitiert wahrscheinlich. Oder wir gehen in die Kneipe zum Beispiel.
Aber Malle!
Zum Beispiel. Schön Lorette. Eine Woche Lorette.
Wir fliegen nach Neuseeland und drehen Herr der Ringe nochmal nach. Ja,
da fehlt noch einiges.
Handykamera.
Die so, also vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt mit eurer Kohle. Die Sticker
von
Tom sind auf jeden Fall auch schon raus. Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, reden wir über die Filme. Wir fangen an mit dem Herrn der Ringe. 1, die Gefährten.
Die 1 Gefährten. Ja. Gut, ich hole mal ein bisschen weiter aus, einfach um das Ganze in den rechten Kontext zu rücken. Wir fangen also an mit den groben Eckdaten. Wir befinden uns auf der Welt Arda natürlich, genauer auf dem Kontinenten Mittelerde. Wir schreiben das Jahr 3001 des dritten Zeitalters. Es ist also schlanke 3000 Jahre her, dass Isildur, Sohn des Elendil, auf den Ebenen von Gorgoroth am Fuße des Schicksalsberges in der Schlacht der letzten Allianz mit letzter Kraft die zerbrochene Klinge des Schwertes Narsil packte und mit einem zugegebenermaßen etwas glücklichen Schlag den bösen Herrscher Sauron von seinem magischen Ring trennte, dadurch Sauron besiegte und das dritte Zeitalter einleitete. Und dieser magische Ring, der hat es wirklich in sich, möchte ich mal meinen. Ungefähr im Jahre 1600 des zweiten Zeitalters, von Sauron geschmiedet und mit einem Großteil seiner eigenen Macht bestückt, hat er den Zweck, gewaltige Kraft auf die Träger der anderen 19 sogenannten Rings of Power zu wirken und sie so Sauron zu unterwerfen. Diese 19 Ringe wurden, wie wir alle wissen, mit bestem Wissen und Gewissen von den Elbenschmieden unter der Aufsicht Celebrimbors geschmiedet. Nur wusste der leider nichts von dem einen Ring, den Sauron gefertigt hat. So, diesen Ring hat jetzt also Isildur. Elrond sagte ihm, er möge ihn doch bitte zerstören. Isildur, der eitle Mensch, aber dachte sich, wat ein Ickel, ich nehme den mal lieber selbst und bin dann furchtbar mächtig. So, dann wird 3 Jahre später aber Isildur bei den Schwertelfeldern von Orks überrannt und getötet und der Ring landet im Fluss Anduin, wo er auch erstmal saubere 2500 Jahre verschollen bleibt.
Natürlich.
Dort wird er, ja, kann man sich's gut gehen lassen. 2500 Jahre Flussurlaub. Dort wird er später beim Angeln von Deagol gefunden, der daraufhin quasi sofort von seinem Cousin Smeagol ermordet wird, der von dem Ring auf Anhieb wie besessen ist. Smeagol wird daraufhin von den Stor, einer Frühform der Hobbits, verbannt und flüchtet sich mit seinem einzigen Freund, dem Ring, in das Nebelgebirge. Da leben die beiden glücklich unzufrieden nochmal so circa 400 Jahre, bis Smeagol, der unter dem Ring mittlerweile eine andere Persona, Gollum, angenommen hat, den Ring eines Tages verliert. Der Ring wird daraufhin von Bilbo Beutlin, Sohn des Bungo Beutlin, gefunden und über Umwege, die hier wirklich den Rahmen sprengen würden, ins Auenland gebracht.
Kann man sich 3 schlechte Filme zu angucken?
Ja, ja, kann man, wenn man möchte. Ja.
Link in Description.
Ja, und dann sind wir auch schon beim tatsächlichen Film angekommen. Bilbo wird heute 111 Jahre alt und lässt es nach Hobbit-Manier ordentlich krachen. Eigentlich wird auch Frodo, sein Neffe, 33, feiert auch, aber das ist wohl nicht gut genug gewesen für den Film. Bilbo, lernen wir, hat sich heimlich dazu entschieden, das Auenland zu verlassen und seinen Lebensabend bei den Elben in Bruchtal zu verbringen. Allen seinen Besitz hinterlässt er Frodo, unter anderem auch den einen Ring, von dem im Moment allerdings niemand weiß, dass es der eine Ring ist. Nur Gandalf der Graue, ein Zauberer der Order of Istar, von dem ich nicht weiß, wessen Sohn er ist, leider, hegt einen Verdacht und findet bald heraus, dass es sich tatsächlich um den einen Ring handelt. Das ist nicht so cool, weil im Osten neue Gefahr lauert und der einst besiegte Sauron zurück ist, zwar noch körperlos, aber doch stetig an Macht gewinnen. Klar ist, sollte er den Ring in die Hände bekommen, sieht es bitter aus für die restlichen freien Völker von Mittelerde. Auch blöd ist, dass die alten neuen Könige der Menschen, die Nazgul, Ringgeister, die Sauron über die neuen magischen Ringe, die die Menschen hatten, geknechtet hat, die sind genau zum Auenland unterwegs, um den Ring zu holen. Also muss der Ring schnell nach Bruchtal, damit der Halbelbe Elrond sich mal überlegen kann, wie es jetzt weitergehen soll damit. Da wird also ein Emergency Band Meeting einberufen und entschieden, dieser Ring muss zerstört werden. Doof nur, leider.
Ist das ein Charakter aus Herr der Ringe, oder?
Doof nur, Sohn des blöd gelaufen. Diesen Ring kann man natürlich nur an der Stelle zerstören, an der er auch erstanden ist, im Schicksalsberg Mount Doom. Der liegt aber mitten in Mordor, im Land von Sauron, unweit von Barad-dûr, dem Schwarzen Turm, neuerdings Wohnsitz von Sauron selbst. So, dann entsteht sofort Streit, wie das Ganze passieren soll. Manche sagen, nö, wir benutzen den Ring selber. Nein, der muss zerstört werden, bla bla. Frodo sagt schließlich, ich mach's. Ich bring den Ring nach Mordor und dann ist erstmal Ruhe im Beton.
Das sagt er.
Es finden sich ein paar andere, die ihm gerne helfen wollen. Und so finden sich unsere 9 Gefährten zusammen, mit denen wir auf dieses waghalsige Abenteuer gehen wollen. Da ist Gandalf, der Zauberer, Frodo, Samwise Gamgee, sein Gärtner, Merry und Pippin, 2 Hobbits, die einfach so dabei sind. Dann natürlich der Zwerg Gimli, Sohn des Gloin, der Waldelbe Legolas, Sohn des Thranduil, der Mensch Boromir, Sohn des Denethor, 26. Steward von Minas Tirith und nicht zuletzt Aragorn Strider Elessar, Sohn des Anathorn, Erbe des Isildur, der Letzte der Dúnedain. Dann geht es also los auf die wilde Wahnsinnsfahrt, ja, durch das Nebelgebirge, über den Karadras, durch Moria, am Balrog vorbei, nach Lorien, den Anduin flussabwärts, dann kommt Lurz, der Urukai,
von Saruman. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen, kannst du nochmal anfangen.
Und schon am Ende des ersten Films, die Gefährten, zerbricht der Fellowship, weiß nicht, die Gefährtenschaft, die Sippe. Die
Gemeinschaft des Ringes, Mann.
Die Gemeinschaft des Ringes zerbricht. Frodo und Sam machen sich alleine weiter auf den Weg. Merry und Pippin werden von den Orks gefangen und nach Isengard gebracht. Und alles sieht sehr düster aus. Aragorn, Legolas und Gimli besinnen sich darauf, erstmal Orks zu jagen und zu versuchen, Merry und Pippin zu retten. Und das war's eigentlich auch schon.
Mit dem Herr der Ringe Podcast.
Wenn ihr Leserpost habt oder den Herr der Ringe auch schon mal gesehen habt, dann schreibt uns. Ja.
Gut. Wir sprechen über Herr der Ringe, die Gefährten. Du hast jetzt viel auf so einer nerdigen Namensebene, worum es geht. Das ist natürlich alles, wovon man vielleicht überhaupt gar keine Ahnung hat, wenn man diesen Film zum ersten Mal sieht. Und was ich persönlich am Herr der Ringe so liebe, das ist im ersten Teil schon angelegt, aber das ist diese ganze Reise von Frodo und Sam, die wir so als Zuschauer mitmachen und erst die Welt wie so Kinder wahrnehmen und dann ganz am Ende wie Kriegsveteranen eigentlich sehen. Also ich finde, der Herr der Ringe kriegt es richtig gut hin, fast, ja, besser geht's vielleicht nicht, so Worldbuilding zu betreiben. Sprechen wir oft darüber in Filmen, wie funktioniert das Worldbuilding und so weiter. Und hier finde ich ganz schön, es fängt ja an mit diesem, mit der Erzählung von Galadriel, die uns aus dem Off quasi erklärt, was diese Ringe sind und so weiter. Dann sehen wir diese Schlacht, in der Sauron besiegt wird. Dann geht's über Isildur zu Gollum und so weiter. Und dann sind wir aber erstmal da im Shire, in Hobbingen. Und da ist der Film dann ganz ruhig und erklärt uns ganz langsam, was los ist. Man hat schon fast wieder vergessen eigentlich, dieses ganze Grauen, der ganze Krieg. Und dann scheint immer mal so wieder der Horror oder die Gefahr rein in die Geschichte. Und das wird so durch die Kameraarbeit gemacht. Und auch da Peter Jackson ja auch Horrorfilme vorher gemacht hat, weiß der ganz stark, wie man mit der Stimmung spielen muss, um die Welt so zu öffnen. Und ich finde es ganz toll, dass, wenn es dann weitergeht, auch nach Bruchtal, diese Figuren, die wir sehen, ne, also natürlich Gandalf, Galadriel und Elrond sowieso, aber auch Aragorn, Legolas und Gimli, die wirken so übermenschlich, wie so Halbgötter. Du hast irgendwie gar keine Ahnung, also wenn du mit Frodo und Sam mitgehst und mit den Hobbits, wirkt das alles so groß, was die besprechen. Als würden die Erwachsenen irgendwas besprechen, wovon du als Kind eigentlich keinen Plan hast, weil du die Welt auch noch nie gesehen hast. Und dann über die Reise dieser Filme warst du eben an den ganzen Punkten, hast mit den Elben die Schlacht gekämpft und so weiter und siehst es dann anders. Und ich finde, dass die Filme auch der erste Film schafft es quasi, ruhig anzufangen, so wie so ein Abenteuerfilm, und dann schon zu zeigen, also die Charaktere schon zu entwickeln und zu zeigen, wie schlimm das alles ist, und die anderen setzen dann noch einen drauf jeweils. Und das, finde ich, kriegt dieser erste Film total gut hin, einen zu kriegen und diese Reise zu zeigen, und ich glaube, ich mag den auch immer noch am liebsten von denen, weil dieses Abenteuer so toll ist, was man da erzählt bekommt.
Ja, es ist der ruhigste Film, vielleicht der persönlichste auch, aber zumindest mal der mit dem stärksten Reisecharakter. Und das ist einfach schön, finde ich, an die Gefährten, einfach diese Gruppe zusammen zu sehen. Alle beieinander, wie sie da halt vom Elbenland aus über diesen Berg stapfen. Ich kann die Namen leider alle nicht. Und dann halt durch die Minen von Moria und dann hier und dahin. Und das ist irgendwie, deswegen ist der, glaube ich, auch am besten gealtert, glaube ich, dieser Film. Einfach, weil hier... Ja, weil es hier noch nicht so sehr um Effekte geht und um Schlachten. Es gibt natürlich auch auf die Omme, aber es ist irgendwie, ja, noch eben mehr Abenteuer als Fantasy-Epic oder so. Und es ist ja für mich auch so ein bisschen der Film so der ersten Eindrücke. Man kommt das erste Mal rein in diese Welt und du hast es schon gesagt, Christian, das sitzt hier einfach alles. Also ich finde es richtig geil, wie hier jeder Charakter, jeder Schauplatz irgendwie eingeführt wird. Ich finde es ganz grandios. Für mich auch das Beste am Film eigentlich so die erste Hälfte. Also zuerst die Hobbits im Shire eine halbe Stunde lang, dann die ganzen verschiedenen Gefährten bei dieser Ringversammlung. Wie Gandalf das erste Mal auftaucht auch, ist schön ganz am Anfang. Wie Aragorn das erste Mal in dieser Kneipe sitzt und man nicht weiß, ist er böse, ist er gut. Und man kriegt sofort die Grundcharakteristiken von diesen Leuten mit irgendwie in der ersten Szene jeweils, in der sie da sind. Und das, finde ich, ist ganz wichtig an dem Film. Ja, aber wir hatten es ja schon ganz kurz, vielleicht mal der Einschub. Mein Lieblingsfilm ist auf jeden Fall Die Gefährten, Christians auch. Was ist, könnt ihr auch mal sagen, was so euer Lieblingsfilm von den dreien vielleicht ist? Nur ganz kurz, bevor wir dann zurück zu Die Gefährten kommen.
Ich muss ganz langweilig sagen, dass es für mich, glaube ich, auch Die Gefährten ist, weil der Reiseaspekt hier größer ist sozusagen und ich verreise selbst gern, deswegen ist es für mich ein ganz klares Plus. Nee, ich finde, bei den anderen Filmen hat man manchmal das Gefühl, es bahnt sich alles nur auf die große Schlacht hin an. Also es stimmt natürlich nicht und die Aussage ist jetzt auch ein bisschen verkürzt und wird den Film dann natürlich nicht gerecht, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und deswegen für mich eigentlich Die Gefährten auch der stärkste von allen. Und ich würde sogar sagen, wenn jemand sagt, er findet, möchte den Herr der Ringe, hat keinen Bock, sich drei Fantasy-Filme anzugucken, aber Die Gefährten kannst du dir angucken, du musst die anderen beiden eigentlich gar nicht hinterher schauen, finde ich sogar. Also für mich auch eigentlich der, den ich am meisten mag. Ja.
Ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Also so als Grund, als Gesamtpaket würde ich vielleicht sogar auch Die Gefährten sagen. Aber der Film mit den meisten Szenen, die mir am besten gefallen quasi, ist wahrscheinlich Die Zwei Türme tatsächlich. Ja. Auch wenn der vielleicht als Gesamtfilm am schwächsten ist, wie es ja so oft der zweite Teil an sich hat. Von irgendwas, aber ja, also das ist so der rundeste von allen, finde ich, der am ehesten noch alleine funktioniert. Ja.
Ich finde auch ich habe mir hier mal wieder, ich mache das manchmal eigentlich nur, aber diesmal habe ich es mal wieder gemacht, weil ich mir so Diagramme, weiß ich nicht, auf so, also wo befindet sich gerade welche Person, wie viele Handlungsstränge gibt es im Film, die parallel spielen, wann treffen sich Charaktere wieder und so weiter. Und da gibt's bei Die Gefährten, ist es fast eine Linie, die eigentlich durchgezogen wird durch den Film. Zwischendurch ist Gandalf mal bei Saruman da gefangen und dann, als sie im Wald sind in der letzten Szene, trennen die sich mal kurz, aber sonst sind die eigentlich alle immer zusammen, die Gefährten. Oder auch zuerst eben Sam und Frodo, dann kommen Merry und Pippin dazu, dann Arwen, ne, dann ist man im Bruchtal, dann kommen die Gefährten und so, Moria, also man. Und dadurch habe ich das Gefühl, dadurch, dass es eben wirklich eine Reise ist, bei einer Reise passiert es ja natürlich, dass Orte gewechselt werden. Kannst du dich am stärksten an die Gefährten erinnern, habe ich das Gefühl. Man weiß noch genau, stimmt, die sind in Bruchtal, die sind in Moria gewesen, am Ende sind sie in diesem Wald, Lorien. Das sind so, dann, ich finde auch komplett, wie das in Isengard aussieht und da die Orks aus diesen Bäumen gemacht werden, ist unendlich gut gezeigt und wunderschön. Auch die Lichtstimmung ist unterschiedlich an diesen ganzen Orten. Und dadurch habe ich das Gefühl, hat man mehr Erinnerungen. Bei mir ist es immer so, ich fand immer 2 und 3 fallen stark ab. Jetzt würde ich sagen, 2 finde ich auch noch richtig stark. Mit 3 habe ich ein paar Probleme. Aber weil da auch die Story sich ein bisschen ähnelt in 2 und 3 und du eben immer so hin und her springst zwischen verschiedenen Sachen. Aber es geht eben auch viel ums Reden und um Politik in 2 und 3. Und beim ersten eben noch um diese Szenen hintereinander. Was ich richtig geil finde am Herr der Ringe, Horst, du meintest das auch gerade, im zweiten Teil gibt es so tolle Szenen. Ich finde, der Herr der Ringe verdient sich richtig diese Payoff-Momente, die es gibt, die sind so richtig earned, würde man sagen im Englischen. Und das ist was, das vermisse ich manchmal an anderen Hollywood-Filmen. Ein Beispiel zum Beispiel ist diese Szene, in der Sam am Ende sich entscheidet, Frodo zu folgen, nachdem Frodo sich entschieden hat, dass er den Ring alleine nach Mordor bringen muss. Da ist Frodo ja schon auf diesem Boot und er sagt, ich muss alleine nach Mordor gehen. Und Sam sagt, ja klar, musst du und ich komme mit dir. Und es gibt ganz am Anfang, kurz nachdem die beiden los sind, gibt es diese Szene, wo Sam merkt, dass er noch nie so weit weg war von zu Hause. Ja. Und sie bleiben kurz stehen. Und er sagt, dass wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, dann bin ich am weitesten weg, den ich jemals war von zu Hause. Und diese Entwicklung, die dieser Charakter durchgemacht hat, das finde ich so stark. Und ich finde eben auch, das ist ja fast der Hauptpunkt auch dieses Films, der kommt später noch mit Gollum noch mal mehr, aber die Last des Rings, das ist was diesen Film noch mal ein paar Stufen hebt über einen normalen Abenteuerfilm, finde ich. Diese psychologische Ebene,
Ja, also genau. Ich finde, das ist halt, das zieht sich durch alle Filme durch, aber ich finde eben auch, weshalb der Herr der Ringe als Gesamtwerk überhaupt so eine Tragweite hat, ist, dass er so ganz wichtige, spannende Themen, die eigentlich in jedermanns Leben so eigentlich eine Rolle spielen, einfach bearbeitet. Da ist wirklich alles drin. Du hast halt die Liebe, unerfüllte Liebe, Tod sowieso. Du hast halt diese Machtgeschichte, Gier, dieses Macht zum Guten zu verwenden, diesen Konflikt, diese Ambivalenz, die da auch in Menschen natürlich innewohnt. Und dann auch genau diese, was du gesagt hast gerade, Christian, diese Last auf den Schultern, einerseits in der Form des Ringes, aber einerseits geht es auch immer. Im ersten Teil gibt es das Gespräch zwischen Frodo und Gandalf und im dritten Teil haben wir es auch noch mal zwischen Frodo und Sam, wo es darum geht, dieses Gefühl von Einsamkeit, während du gerade dein Schicksal erfüllst, sozusagen. Weil Frodo und Sam unterhalten sich doch dann auch und dann geht's ja auch darum, so ja, es fühlt sich halt irgendwie nicht nach einem Abenteuer nach einer Heldentat an, es fühlt sich ja nicht scheiße an, wir leiden nur. Und dass sie dann halt sagen, naja, dass da auch so dieser Punkt kommt, ja, man wird vielleicht darüber schreiben und im Nachhinein klingt es wie eine Heldentat, aber im Moment, während wir dabei sind, unser Leben zu leben, ist es viel auch einfach mit Schmerz verbunden und einfach, ja, Arbeit. Und das, da finde ich, macht der Herr der Ringe gar ein paar ganz tolle Aussagen, auch im ersten Teil, wo es um das Schicksal auch vom Gollum geht. So, dass Frodo halt sagt, so, warum bringen wir nicht halt einfach um und da diese starke Aussage bekommt, so, du hast doch gar keine Ahnung, ne? Wer bist du zu entscheiden, welches Leben wert ist und was nicht, du weißt doch nicht, was noch kommt. Und da trifft der Herr der Ringe einfach so starke Aussagen. Und ich finde, das unterscheidet ihn auch neben der filmischen Qualität auch so sehr von anderen Werken, dass der Herr der Ringe diese Tiefe eben einfach hat und eben manche Fragen auch stellt und aber eben auch selbst beantwortet, sondern sie eben nicht eben einfach nur ankratzt. Und das finde ich ganz stark.
Ja, und er baut es eben vor allen Dingen, deswegen ist die Gefährten auch so stark, weil er das eigentlich schon relativ perfekt aufbaut, so diese ganze Ringgeschichte. Also ja, von den kleinsten Szenen weg. So, es gibt ja diese eine richtig geile Szene, zum Beispiel wie Bilbo ganz am Anfang den Ring dann auf den Boden wirft, weil er ihn nicht mitnimmt und der halt einfach so bam auf den Boden ballert und direkt am Magneten kleben bleibt. Der so richtig geil ist. Und ja, und da auch die schauspielerische Leistung von vor allen Dingen Bilbo, aber auch dann Frodo und halt so gerade im ersten Teil in dem Konflikt mit Boromir, der dann halt dann diesen Ring will und wo man da aber schon bei Frodo auch merkt, so, das geht ihm hier schon nicht mehr nur um die Quest quasi, also dass Boromir den Ring nicht haben darf, weil der nach Mordor muss und zerstört werden muss, sondern auch, dass das jetzt halt seiner ist. Ja. So. Und so. Und das ist so ganz seicht irgendwie erklärt schon immer mit drin. Und deswegen funktioniert es dann auch am Ende immer weiter.
Was ja auch beim Herr der Ringe toll ist, ist durchweg finde ich ja auch der Cast. Also gerade im ersten Teil, ich meine, mit dem fangen wir ja logischerweise an, das waren ja alles eigentlich Schauspieler, die vielleicht, gut, ich war damals 11, natürlich kannte ich nicht so viele Schauspieler, aber die waren zumindest in Deutschland, glaube ich, noch nicht so bekannt. Also Viggo Mortensen, glaube ich, hätte man kennen können und Ian McKellen vielleicht auch, aber das waren ja jetzt alles keine A-Lister. So,
Christopher Lee.
Oder Christopher Lee, okay, natürlich. Mhm. Aber so manche Leute sind ja danach erst so richtig durch die Decke gegangen, so außer Elijah Wood. aber das ist schon auch einfach ein Hammer-Cast. Also ich finde, hier ist aus meiner Sicht keiner fehlbesetzt und hier reißen halt alle wirklich ab. Also mit so einer Tiefe, das ist wirklich der Wahnsinn. Und das trägt natürlich ohne Frage dazu bei, dass das halt Meisterwerk ist.
Und Peter Jackson will das auch sehen. Also du hast ja ganz, ganz viele Shots auf Gesichter. Also wie oft habe ich Frodo und Sam leidend gesehen in diesen 1000 Stunden Film und dass sie das trotzdem hinbekommen, weil sie sich auch wirklich, ich meine, wir müssen sich irgendwann gefragt haben, wir stehen hier in Neuseeland, irgendwer hat mir Haare auf die Füße gekriegt. Zum 80. Mal heul ich fast wegen dieser Scheiße. Dass Peter Jackson es irgendwie hinbekommen hat, den Schauspielern zu vermitteln, um was es hier geht. Also ich finde beim Herrn der Ringe so interessant, da sind ja auch lustige Momente drin, aber der nimmt sein Universum so ernst, das musst du auch machen. Also das wird so ernst genommen, diese Reise. Und ich habe es ja schon oft gesagt, ich sag's nochmal, ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem so viele Männer flennen und sich gegenseitig in die Arme nehmen und so weiter, aber du brauchst das auch. Also ich finde, das gefällt mir fast am besten am ersten Teil, ist wie die Gemeinschaft des Rings, wie die zerbricht am Ende, dieses Ende des Films und dass es eben nicht funktioniert und diese Aussage, Frodo muss es machen, der gar nichts kann, denn der hat keine Machtgelüste. Malte, sag schon mal was.
Das ist genau diese Balance, die du ansprichst, zwischen Humor und Ernsthaftigkeit, von der sich sehr viele Filme von Herr der Ringe eine dicke Scheibe abschneiden können. Denn die Gags und der Humor und auch diese Wegwerf-Lines sind teilweise so richtig stumpf, stumpf. Aber der Film ist im Kern halt trotzdem mega ernst und nimmt sich ernst. Aber man könnte trotzdem 12 Stunden Herr der Ringe nicht gucken ohne diese Portion Leichtigkeit, Dummheit, blöder Humor, behaupte ich mal zumindest. Das wäre einfach sacklangweilig. Ja. Und diese Balance, zieht sich durch noch viel mehr Aspekte. Das ist einmal der Zeitpunkt, den ich vorhin schon genannt habe. Dann ist es auch noch eben diese Balance zwischen emotionaler Tiefe, aber es gibt halt auch mega auf den Sack zwischenzeitlich. Ja. Also und zwar tierisch und auch ständig halt Kampfszene um Kampfszene. Aber es gibt eben auch diese extremen Ruheperioden. Es gibt verschachtelte Verbindungen zwischen den Charakteren. Es gibt Liebe. Es gibt ja diese ganzen sehr simplen Grundmotive, irgendwie auch emotionalen Grundmotive. Und auch in der Geschichte ist es halt so, dass die halt basic ist, aber nicht langweilig. Also da weiß ich, wenn man das jetzt mal den Vergleich mit Game of Thrones zum Beispiel ziehen will, Herr der Ringe verliert sich nicht so ewig in Subplots oder Nebensträngen. Gut, außer vielleicht im dritten Teil oder so, da kommen wir dann später drauf. Aber er erzählt viele Geschichten parallel, aber sie sind eben alle verbunden durch eben diesen Überbau um den Ring und Sauron und Gut gegen Böse. Und bei Game of Thrones zum Beispiel soll ja dieses übergreifende ja, das Game of Thrones sein, der Kampf um den Thron, das Schicksal der Welt, das geht aber teilweise völlig unter, auch in ganzen Staffeln, finde ich. Und hier ist es aber immer noch eben durch Frodo, durch Sam, durch den Ring, immer noch mit drin und so wird alles zusammengezogen, auch wenn sich der Film ziemlich weit auffächert. Und ja, das sind einfach so Aspekte, da muss man wirklich sagen, dieser Film, ja, der ist gealtert wie ein guter Merlot auf jeden Fall. Also den kann man, da ist bis heute noch nichts dran gekommen, glaube ich, was irgendwie epische Abenteuerreise ist. Glaube ich nicht. Gibt's einfach noch nichts Besseres.
Ja, und ich finde auch, weil der immer weiter anzieht, seine Spannung. Einerseits, was mir noch richtig gut gefällt, ist, dass Peter Jackson, also ich stelle mir so vor, ne, dass sie da sind und sagen, okay, wir machen jetzt hier 2 Jahre lang, drehen wir jetzt diese Filme, haben so viele Millionen an Geld, wir müssen irgendwie diese ganzen Schlachten auffahren und sowas. Und dann finde ich so erstaunlich, wie er in diesen ruhigen Momenten, wenn jemand nur was erzählt, oder wenn was gezeigt wird, was du auch wirklich nicht besonders künstlerisch verfilmen müsstest, dass er sich dann manchmal die Zeit nimmt und die Muße, da so einen draufzusetzen. Es gibt das, die Szene, in der Aragorn zum ersten Mal von den Nazgul erzählt, also wer die sind.
Ja.
Und dann siehst du, wie so Fotos von denen, die so hintereinander geschnitten werden, wie sie einfach an so Weggabelungen stehen. Das ist so gruselig.
Unfassbar, ja.
Ich finde sowieso, dieser Horror vor den Ringgeistern, der ist so perfekt eingefangen, wie sie auf diese Wetterspitze da laufen, alle so die Schwerter gezogen und dann so quasi sich bewegen, aber so schweben so ein bisschen über dem Boden, ne? Also da kriegst du so einen Schiss.
Doch, da habe ich, da saß ich damals auch im Kino und da hatte ich einfach die Hosen voll. Das, ich finde es absolut, kann ich dir nur zustimmen, ja.
Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ist mir jetzt beim nochmaligen Gucken nochmal aufgefallen, diese Verfolgungsjagd, als Arwen Frodo hinten auf dem Pferd hat und sie nach Bruchtal war, die ist komplett in Zeitlupe gefilmt. Also das ist eine Verfolgungsjagd, aber ich glaube, jeder Shot da drin ist eine Zeitlupe.
Das ist, glaube ich, nur ein Ausschnitt zwischendurch, wenn sie mal irgendwo rüberspringt oder mal um so einen Baum, glaube ich. Aber du hast recht. Ja,
genau, das kann sein, aber, so, aber sehr, sehr viel auf jeden Fall.
Ja,
das macht
absolut,
das irgendwie
absolut.
Alles so gruselig und so hat, dann wird das so schwer. Das ist so wuchtig trotzdem, ne? Also und auch wie die schreien und sowas und auch dieses Unbekannte, weil die keine Gesichter haben. Also ich finde, dass es auf so einer auch so kindlichen Horrorebene total gut funktioniert, diese Gefahr, die ausgeht. Wo man sich natürlich nachher fragt, okay, wenn sie so Flugdinosaurier haben, warum sind sie da über mit Pferden unterwegs und können nicht über so einen Fluss drüber, ne? Solche Sachen gibt's natürlich. Aber ja,
mussten erst
leveln, das finde ich ganz stark. Plus eben, dass du immer so kleine Gefahrensequenzen hast und auch so unklare Sachen, als sie da in Bre, heißt es, glaube ich, sind. Da ja, so irgendwie schmierige Gestalten und sowas ist gruselig. Aber dann diese ganze Szene, finde ich, du hast den Streit bei Elrond und dann werden ja die Charaktere eingeführt. Und das finde ich super geil, dass die ohne viel Brimborium eingeführt werden. Gimli, Legolas und Boromir. Die sind dann einfach so da und fertig. Und mit denen sind wir zusammen. Wir wissen noch gar nicht, was sind das für Typen. Aber dann kommt dieses geile, diese ganze Moria-Sequenz, ne, die erst so ruhig wird, gibt's ein paar Dialoge, gibt's dieses Rätsel, vorher Spaß Boromir noch ein bisschen rum mit den Hobbits, dann will er kurz den Ring haben, als sie da oben auf diesem Berg sind. Und dann hast du das, wo sie da unten eingesperrt sind, dann kommen die Orks, dann kommt auf einmal dieser, was ist das, so ein Mountain-Troll oder so, dann kommt der Balrog, dann wird gerannt, dann stirbt Gandalf, dann flennen alle und dann geht's aber weiter. Und ich finde, diese ganze Passage ist so genial in dem Film.
Ja, weil das aber ein Spannung kritischer Einwurf möchte ich ich möchte da einen kritischen Einwurf anbringen, der Zeitlupe-Effekt, der ist mir hart überbenutzt in den drei Filmen, auf jeden Fall. Also ich finde, der kommt schon fast lächerlich oft zu tragen und auch wirklich in so ganz kleinen Szenen, so wie, weiß nicht, Aragorn da seine Kette fallen lässt, was man ja 5-mal in Zeitlupe sieht und auch wie einfach irgendwie sich dieser eine besessene König dann nicht richtig hinsetzt, irgendwie in Zeitlupe. ich finde das ein bisschen billig, diese Zeitlupe-Dinger, muss ich schon sagen. Da bei der Verfolgungsjagd vielleicht noch am besten eingesetzt.
Mhm. Echt? Ist mir noch nie, also das ist mir auch noch nie negativ aufgefallen bei den Filmen. Tatsächlich. Okay. Aber es ist ja, macht ja nichts. Ja. Warte mal, Christian, ich wollte auf irgendwas Bezug nehmen, was du gesagt hast. Vielleicht auch nicht. Ich kann da von einem anderen Punkt ansprechen. Das Schöne dabei ist doch einfach, weshalb, ne, Stichwort Abenteuer, Outdoor, Globetrotter, im weiten Sinne ist das Stichwort gerade. Die Leute sind halt alle verschwitzt und haben fettige Haare.
Ja, super.
So. Ja. Ja, sie sind einfach dirty, also wie Sau. Also das ist, wenn die am Ende vom ersten Teil da unten stehen, Dagorlad, nee, Quatsch, nee, Dagorlad, nein, natürlich nicht, ah, fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen, scheißegal, bei Amon Sul da irgendwo, auf jeden Fall, wie ihr wisst, ist, auf jeden Fall, Aragons Klamotten sind zerschlissen und du weißt einfach, was die gerade gemacht haben, so, und das finde ich, das finde ich auch ganz stark. Ich habe mir jetzt die Woche irgendwie hier im Herzen der See angeguckt, dieser Wal-Moby Dick-Abklatsch-Film mit Chris Hemsworth, und der Typ sieht einfach aus wie geleckt, so, und das kann halt nicht sein, so, du bist hier auf dem Schiff unterwegs und brennst Walöl. Ja. So, also ich meine, das ist, und das macht...
Ja, das einzige Mal, dass Aragorn gewaschene Haare hatte, da kriegt er eine Krone
ja,
auf.
Ja, ganz genau. Da hat es sich aber auch wirklich verdient. Würde sonst abglitschen wahrscheinlich bei dem ganzen Schmodderi.
Naja, aber es stimmt schon so, dass man halt das so, das, was die Gefährten wirklich zusammenschweißt, halt in Moria stattfindet. Und das spürt man richtig. Und dann ist halt auch direkt der Erste weg. So. Ja. Und die Szene, haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo drüber geredet, ist halt so richtig stark, wie sie da aus Moria rausrennen, alle völlig zerstört sind und dann halt Aragorn einfach halt so, ja, scheiße, aber jetzt los. So, ja, packen euren Scheiß zusammen, wir müssen weiter. So, jetzt bringt ja auch
das
nichts
ist so geil, so,
mit seiner ganzen Erfahrung. Ja,
und die Gruppendynamik ist das, die auch, also das ist eine reelle Gruppendynamik. Ja. So ein paar Leute bleiben sitzen, wollen nicht mehr weitermachen, der eine weiß nicht und der eine sagt halt so, fuck it, Leute, wir müssen jetzt hier, das hilft ja alles nichts irgendwie. Ich mochte Gandalf auch ganz gerne. Übrigens, kleine Korrektur, es ist natürlich Amon Hain, nicht Amon Sul. Amon Sul ist die Wetterspitze. Also wer, für die Leute, die jetzt schon den Brief aufgesetzt hatten,
pack
die Feder weg. So, weiter geht's.
Ich finde, ab diesem Punkt liegt auch ein Schatten auf dem Film.
Voll.
Also ab Gandalfs Tod, wenn sie dann in Lorien sind, was eh so eine, ich meine, vorher haben wir Bruchtal gesehen, alles irgendwie ganz nice, herbstlich und dann ist das total creepy da irgendwie bei den, bei diesen anderen Elben. Und auch auf dieser ganzen Szene, wenn sie den Fluss runterfahren und dann den letzten Kampf haben, irgendwie ist das schon so eine ganz starke Depri-Stimmung, die über allem liegt. Man weiß schon, irgendwie wird das alles nicht funktionieren. Und das würde man eigentlich nicht erwarten, wenn man den Film zum ersten Mal sieht. Klar, dass der Alte stirbt, ist noch so eine Sache, gibt's natürlich öfter, auch Obi-Wan und so. Aber ja, das finde ich richtig, richtig gut gemacht in diesem Film. Und auch wie er da dann runterrutscht, ne? Er lässt sich ja fallen. Also da fragt man sich auch so als Zuschauer, warum? Warum ist er nicht mit hochgeklettert? Was hatte er vor? Was wollte er da? Und dann merkt man es eben am Anfang vom zweiten Teil.
Ja, aber es ist halt auch, also was ja dieser Tod von Gandalf auch macht, ist halt so nochmal auf eine ganz starke Art und Weise zu zeigen, so, es geht hier nicht um den Einzelnen, so. Und er macht es quasi vor, so. Es geht einfach nur darum, dass dieser Ring nach Mordor kommt. Mhm. Und wenn ich dafür jetzt hier in diese Brücke mit diesem Balrog runter muss, dann so be it. Ja. So. Mhm. Und ja, das ist halt richtig geil. Und ich finde, was der Film wirklich auch perfekt macht, hauptsächlich im Charakter von Boromir, aber später auch in einigen anderen, ist halt so dieses, klar, an sich hat man so das Gute gegen das Böse, so, also eigentlich deutlicher wie in fast keinem Film, so wir sind die Guten und da hinten ist das Böse an sich, also Sauron ist ja nicht mal eine Sache, sondern einfach nur das Böse, so keine Ahnung, und dann aber trotzdem halt da Charaktere zu haben, die dann halt wirklich vielschichtig sind, so die halt einerseits so, ja, wie Boromir, so der will halt für das Gute kämpfen natürlich, aber ist halt irgendwie leicht korrumpierbar, was weiß ich was, dann hast du auch selbst Aragorn, wo halt eigentlich man halt auch sagen könnte, ja Digga, aber du bist der rechtmäßige König von Gondor, so wegen dir ist das ganze Land aufgeteilt und was weiß ich was, also die haben schon auch alle irgendwo ihren Dreck am Stecken. So, das ist irgendwie stark.
Ja, ich finde gerade, also für mich ist das Stich, also so ein Hauptpunkt bei Herr der Ringe ist einfach diese Ambivalenz, die in jedem hier drin ist, in jedem Charakter und die du auch bei, zumindest bei denen, die wirklich Macht haben, bei den Hobbits vielleicht nicht so, aber also außer bei Frodo und Sam vielleicht oder bei Frodo, aber gerade natürlich im Charakter von Boromir, der so drin ist und das finde ich einfach so stark, das gefällt mir so sehr, weil es ist eben, natürlich sind die alle irgendwie gut, aber die haben auch noch ein innere, die haben aber, das sind aber eben echte Menschen sozusagen, das sind echte Persönlichkeiten, sondern jetzt nicht einfach nur Helden aus dem Märchen, irgendwelche Roboter, die fürs Gute kämpfen und nichts anderes können, ganzen Tag lang, sondern die haben auch innere
Zwistigkeiten. Das frage ich mich immer so, weil ich schon finde, dass Aragorn, Gimli und Legolas schon sehr Standardhelden eigentlich
sind. Aber Aragorn, also, aber zum Beispiel ich weiß, was du meinst, aber der ist sich ja hat ja selber Angst vor sozusagen auch vor seinem Schicksal und vor seinem Erbe, deswegen ja auch im ersten Teil den Ring dann irgendwie sagt, hier behalt du den mal lieber.
Aragorn würde ich da ausklammern, aber mir ist jetzt beim Durchgucken durchgefallen, dass Legolas und Gimli schon so relativ eindimensionale Heiden sind.
Die das stimmt, kämpfen.
Und auch halt außerhalb der Kampfszenen haben die eigentlich Bud gar
Spencer
keine
Dialogzeilen,
so richtig. Ja, also ich meine, Gimli kriegt noch so ein bisschen Story dann in Moria, aber zum Beispiel Legolas, da kannst du jedes Mal wegpennen, wenn er den Mund aufmacht. Der sagt ja gar nichts, außer irgendwas Esoterisches über den Himmel zu faseln, wenn er denn mal was sagen darf. Also
The Red Sunrises.
Und ich finde, das war so früher, glaube ich, war das immer so ein bisschen so der Fan-Favorite Legolas, oder?
Aber nur wegen seiner Skills, oder?
Der Schwächste. Ich fand den eigentlich richtig langweilig, muss ich doch noch sagen.
Ich bin früher halt viel mehr auf die Kampfszenen abgefahren, so, dass sich halt Leute halt geil auf die Fresse gehen. Ja. Und das interessiert mich, ich meine, die sind immer noch cool gemacht, aber es interessiert mich einfach nicht mehr so sehr. Und dann da war Legolas eben, halt immer der geilste Hänger. So.
Das sind eben nicht so richtige Krieger dann auch, Gimli und Legolas, ne? Und die tragen dann vielleicht eher zum Worldbuilding bei und zu dieser Comedy-Ebene. Ich finde trotzdem das ganz geil, dass es, glaube ich, ist im zweiten, wo sie am Ende da sich zurückziehen müssen in Helms Klamm, da in diese innerste Burg. Und Legolas trotzdem nochmal zwei Pfeile rausballert, bevor er da reinrennt. Das finde ich halt so, das liebe ich an diesem Action-Charakter Legolas. Dass er nochmal, er nimmt nochmal zwei Orks mit, weißt, er haut nochmal einem eine drauf. Und ich finde es schon, ja, die sind halt einfach von diesen Rassen, ne, von den Elben und von einer von den Zwergen ist noch mit dabei, so um das so ein bisschen vielschichtiger zu machen. Und ja, werden ja dann auch erst später so richtige Helden. Und ihr habt es angesprochen, wahrscheinlich ist es so, dass man dann früher irgendwie dachte, okay, ja, Legolas finde ich irgendwie mit am coolsten oder so, oder Aragorn. Und jetzt ist es halt für mich auf jeden Fall Boromir, also in diesem Film. Das ist für mich der stärkste Charakter da drin, weil er eben so gespalten ist. Eine meiner liebsten Szenen ist ja, wie er da heult im Laub, als er gerade Frodo den Ring wegnehmen wollte und dann merkt, was er gemacht hat, dass er jetzt schuld darin ist, einmal, dass das Fellowship auf jeden Fall zerbrechen muss. Und dann, als er dann stirbt und Aragorn zu ihm kommt und Boromir dann dieses sagt so, I would have followed you, my brother, my captain, my king.
Ja.
So, und dann da stirbt, da kann ich jedes Mal wegflennen. Und vorher eben noch Merry und Pippin versucht da zu verteidigen.
Jo, und find ich
ganz stark.
Man versteht es ja.
Interessant ganz kurz, dass zwei sterben. Ne? Also Gandalf kommt ja zurück, aber Boromir auch. Und später dann eigentlich nicht mehr. Also das finde ich, der erste Film macht so ein bisschen dieses Anyone can die Statement. Was es dann später aber eigentlich gar nicht mehr gibt, fand ich ganz interessant, dass nicht noch Sam oder irgendwer am Ende noch stirbt oder so.
Ja gut, aber er spielt ja so ein bisschen damit und das macht er, finde ich, das ist aber eigentlich eher ein Bonus, weil er dadurch, dass er im ersten Film gezeigt hat, so hier so ein Boromir, der kann mal abdanken, dadurch funktioniert dann im zweiten Teil, wenn Aragorn da an dem Walk festgebunden da über die Klippe geht, dadurch beim ersten Gucken denkst du dann halt wirklich, okay, das war's jetzt für ihn. Krass.
Ja.
So.
Mhm.
Und wenn es das im ersten Film auch nicht geben würde, dann würden diese Szenen nicht funktionieren, würde ich mal sagen.
Ja, das ist, oder nicht es so ist gut. Schon eigentlich perfekt, dass Gandalf, dass man denkt, dass er tot ist. Weil Gandalf ja einmal für Frodo und auch für den Zuschauer einfach eine väterliche Rolle übernommen. Der führt dich in diese Welt, der gibt dir den Auftrag und hat das Vertrauen in dich, dass das schon irgendwie alles gut wird. Und der ist auf einmal weg und das ist schon krass, dass du diese Bezugsperson dann auch als Zuschauer verlierst, finde ich. Das ist schon doll. Ja, was ich noch kurz sagen wollte zu Boromir, geiler Satz, ich mag den auch so gerne, weil man kann so gut verstehen, diesen Konflikt, den er hat, weil er kämpft halt seit Ewigkeiten schon in Osgiliad am fucking Anduin, dass er irgendwie diese Drecksorks und bekämpft selber Ringgeister, der einzige Mensch, der irgendwie einen Kampf gegen Ringgeister bestehen kann. Und man versteht halt, dass er sagt, so Leute, jetzt gebt mir doch mal dieses scheiß Werkzeug, damit ich die jetzt mal ein für alle Mal in den Staub hauen kann. Und was ich aber auch schön finde, ist, dass es im ersten Teil, es wird ja nicht gezeigt, er redet ja nur davon und trotzdem verstehst du irgendwie, dass es ihm das verdammt wichtig ist, so, weil man könnte ja jetzt zeigen, wie er irgendwie nochmal sehen, Cut hier, zack, hier Boromir in Osgiliad und du hast die sozusagen die Dringlichkeit dieser ganzen Unternehmung, die wird dir einfach richtig bewusst so, ne? Und natürlich auch, Christian, wie du es gesagt hast, am Ende, als er dann auch irgendwie sagt, nochmal mein König und Baba, und er redet ja auch davon, so fuck, die Erdwelt der Menschen wird untergehen und so weiter, das ist ja seine Angst, er will ja wirklich sein Volk beschützen, das ist ganz toll.
So. Wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat, wir nehmen uns Zeit jetzt für den Film. Ich würde euch nochmal was fragen, weil es einfach immer eine Frage ist, die bei mir aufkommt, bei der ich dann nachlese, ob die sich einem normalen Zuschauer stellt oder nur mir, weil ich so unheimlich intelligent bin.
Wahrscheinlich, das zweite, ja.
Was kann der Ring? Also, wir sehen ja, was der Ring bei Bilbo konnte und bei Frodo. Und das ist, du steckst ihn auf und dann bist du unsichtbar. In so einer komischen Netherrealm, wo dich dann diese Ringgeister sehen können. So. Der Ring kann die anderen Rings of Power kontrollieren. Das hören wir auch.
Ja.
Gandalf und Elrond und Galadriel sagen alle, wenn ich den Ring hätte, könnte ich damit den krassesten Scheiß machen. Ich kann ihn aber nicht nehmen, weil ich dann abtrünnig werden würde. Ist es so, dass wenn Gandalf den jetzt aufsetzt, auf einmal die unheimlichen Zauberkräfte bekommen würde? Oder denken die das nur? Oder weil die anderen Ringe kontrollieren, würde auch nichts machen. Ich frage mich mal, wie würde Boromir den einsetzen wollen gegen Sauron? Weiß man das oder ist das irgendwie unklar?
Also ich weiß es nicht. Ich habe das für mich immer verbucht, als dass der Ring einfach, der steht nur exemplarisch, oder nicht exemplarisch, wie heißt das? Er steht nur symbolisch für halt absolute Macht. Und ich glaube, das ist im Fall von, weiß ich, Galadriel, der wird's ja kurz gezeigt, sie wäre einfach die wahnsinnige Powerhexe, eine richtige Powerfrau. Und ich denke, das mal von Gandalf auch so wäre und wahrscheinlich im Fall von Boromir einfach auch. Also das ist, glaube ich. Beziehungsweise es kann auch sein, dass es nicht funktionieren würde, nur alle denken und eigentlich nur Sauron den wirklich für sich einsetzen kann.
Ich glaub,
das mag auch sein. Also ich habe das mir immer nur so gedacht, ja, dann würde wahrscheinlich jeder irgendwie zu einem gewissen Grad mächtiger werden, wahrscheinlich zu einem sehr hohen Grad, aber eben gleichzeitig natürlich auch seine Seele verkaufen. Ja.
Also ich glaube, im Sinne von, im Falle von Boromir würde halt wahrscheinlich würde er halt auch zu so einem Nazgul-mäßigen Viech werden, was einfach unter der totalen Kontrolle von Sauron steht.
Aber vielleicht. Aber der Punkt ist ja, Sauron braucht den Ring ja nicht, um stark zu sein. Ich meine, im Laufe der Filme wird er ja immer besser. Er ist ja heiß und schnell. aber das Ding ist ja, also von Saurons Perspektive, mit Ring muss nicht, aber ganz ohne Ring, also sprich Ring zerstört, das geht auch nicht. Deswegen verstehe ich halt nicht. Das ist ja,
weil Sauron in dem
Ring. Doch, Sauron braucht den Ring schon.
Einen Großteil seiner Seele in diesen Ring geschmiedet. Das heißt, wenn der Ring zerstört wird, dann wird auch Sauron zerstört quasi.
Wenn er den hat, dann kann er wieder rumlaufen quasi, ne, mit unserem Multi-Kill-Extra-Kill.
Ja, genau.
Aber Sauron gewinnt trotzdem an Macht, ohne zu wissen, wo der Ring ist oder wer ihn besitzt. Im Laufe der Filme.
Ich glaube, das ist das Letzte, was er jetzt aus sich machen konnte, ist dieses Auge, glaube ich. Er braucht schon den Ring, um jetzt mehr machen zu können.
Also ich glaube, es wird gesagt, dass Sauron an Macht gewinnt sozusagen, aber ich glaube, dass an sich fehlt ihm für seine Final Form nur noch der Ring tatsächlich.
Also in den Büchern ist es, glaube ich, so, oder in der Lore ist es, glaube ich, so, dass hauptsächlich verantwortlich für den Wiederaufbau von Mordor und dass überhaupt Sauron in der Form es wieder gibt, ist dieser Hexenkönig von Angmar, der Leiter der Ringgeister, der in Minas Morgul wohnt, dass der zusammen mit den anderen Nazgul zusammen dieses Reich wieder aufgebaut hat und schon so ein Königreich hatte und die haben irgendwie dann verdient, dass Sauron überhaupt so wieder werden kann und die Art und Weise, wie er mächtiger wird, ist nur aufgrund der Armee von Mordor quasi, glaube ich, einfach. Und jetzt nicht er an sich ist mächtiger.
Ah, okay, also geworden. Die ganzen Bösen, die Armee von Mordor, die haben jetzt explizit nicht unbedingt was mit Sauron zu tun. Also Sauron gibt's da auch in Form eines sehr großen und schlecht animierten Auges, aber...
Hey.
Der ist halt der Befehlshaber von denen quasi.
Ja, das sind schon seine Untertanen, also die haben schon Interesse daran. Ja. Also das sind jetzt ja nicht irgendwelche Kurfürsten, die jetzt sagen, ja gut, wir bauen jetzt hier für ihn mal was auf. Also die stehen ja schon auch irgendwie gewiss indirekt seinem Willen. Also und haben Interesse daran.
Okay. Ja. Ist trotzdem irgendwie dann doch Peter Jackson zu schulden oder auch vor allem Tolkien, dass man sich das nicht die ganze Zeit fragt im Film, ne?
Eigentlich gar nicht.
Von den Charakteren so oder Schauspielern so ernst genommen wird, dieser Ring, dass man das sofort glaubt. Dass es
ich fand das aber auch ist, immer geil.
Auch irgendwas machen können.
Ich fand das immer schön, dass das nicht ausformuliert wurde, ehrlich gesagt. Also mir hat das immer gefallen. Ja. Ich habe mir immer gedacht, so ja, das passt schon irgendwie. Das ist.
Das reicht auch. Was mir jetzt beim Gucken von Die Gefährten aufgefallen ist, was mir vorher noch nie aufgefallen ist, ist, wie komisch das eigentlich ist, dass Bilbo selber den Ring benutzt, um von seiner Party zu fliehen und das keinerlei Auswirkungen auf die Nazgul hat. Und dann aber, sobald Frodo ihn das erste Mal ansteckt, ist irgendwie Riesenalarm, was in dem Film überhaupt keinen Sinn macht. Im Buch sind dazwischen, glaube ich, 17 Jahre oder so.
Ja, stimmt.
Okay. Frodo ist irgendwie 50 oder so, ne?
Ja, wenn Bilbo abhaut bis zu Frodos Aufbruch, sind 17 Jahre, in denen Gandalf mit Aragorn zusammen versucht, Gollum zu finden. Und das ist im Film gar nicht. Und dann ist es total komisch eigentlich, aber ist mir sonst auch noch nie aufgefallen. Mhm.
Gut, ich würde sagen, damit haben wir genug über die Gefährten geredet. Und wir kommen... zum zweiten Teil, die zwei Türme.
Los, die zwei Türme ist eine Art Zwischenspiel, ein Intermezzo zwischen die Gefährten und dem dritten Teil, in dem ein junger Gandalf gegen seinen damaligen Meister Saruman im Schach verliert. Obwohl Gandalf dank einer englischen Eröffnung stark beginnt und das Ganze in eine solide Benoni-Verteidigung münzt, ist er gegen Saruman kein Kraut gewachsen. Mit einem kecken Volga-Gambit und einem flinken Fianchetto umgeht er en passant Gandalf Isolani und setzt mit Hilfe seiner zwei Türme Gandalfs König Schachmatt. Ob Gandalfs König danach noch einmal zurückkehrt, ja, das erfährt man dann im dritten Teil von den Herr der Ringe. So. Alles Quatsch. Der, ich habe Schachbegriffe gegoogelt und sie alle falsch eingesetzt. Der Film beginnt mit einem Flashback von Gandalfs Kampf gegen den Balrog. Und ich muss sagen, die Szene ist hier in diesem Teil auch nochmal geiler. Sieht auch nochmal besser aus. Ja, ansonsten sind unsere Gefährten jetzt in drei Gruppen aufgeteilt. Einmal haben wir Frodo und Sam, die alleine auf dem Weg nach Mordor sind. Auf ihrem Weg aber Besuch von Gollum bekommen, der sie verfolgt hat. Sie nehmen Gollum mit, da der ihnen verspricht, ihnen den Weg nach Mordor zu zeigen. Die beiden hatten sich verirrt. Ja, später kommt noch Faramir und nimmt die drei irgendwie kurz gefangen, aber das interessiert nun wirklich niemanden. Dann gibt's noch Merry und Pippin, die wurden ja bekanntlich von einer Gruppe Fußballspieler Uruguayer entführt.
Gaucho. Mit dem Trainer los, Uhukai.
von einer Gruppe Urukais wurden die entführt, sind auf dem Weg zu Saruman. Doch die Urukai-Truppe ja, kommt unter Beschuss und was den beiden dann erlaubt, in den Fangorn-Wald zu fliehen, wo sie sich mit einem Baum anfreunden. Baumbart, der viel und langsam redet, dafür aber später im Film mit seinen Baumfreunden Isengard abzieht wie ein Fahrradschlauch. So, und dann haben wir zu guter Letzt noch die zwei ungleichen drei, Legolas, Aragorn und Gimli, die die Fährte von Merry und Pippin verfolgen, um sie zu befreien. Das klappt nicht. Stattdessen treffen sie Eomer, der ihnen von Problemen in Rohan erzählt. Und ja, dann kommt auch noch Gandalf um die Ecke und mit dem zusammen gehen sie nach Rohan und verjacken den bösen Unterlingen von Saruman, Schlangenzunge, der Rohans König Theoden unter seiner Kontrolle hatte. Theoden geht's also erstmal wieder gut, zumindest für 3 Minuten, bis er erfährt, dass sein Sohn tot ist. Dann heult er erstmal eine Viertelstunde. Außerdem, fast noch schlimmer, rücken ungefähr 3 Millionen Orks an, oder Urukais, wie auch immer, die ja Rohan platt machen wollen. Lösung? Ab nach Helms Klamm. Ja, eine unbezwingbare Festung. Von dort aus soll die dunkle Armee besiegt werden. Ja, und so bereitet sich alles auf die, ich sag's einfach mal, die vielleicht beste Kampfszene in der Trilogie vor. Ja, die Schlacht von Helms Klamm, die den zweiten Teil dann beendet. Ja, wie ist der zweite Teil, eurer Meinung nach?
Ich fand den immer nicht so gut eigentlich, dachte ich immer. Ich dachte immer, der fällt ab gegenüber den anderen Filmen. Als ich noch jünger war, die gesehen hatte, fand ich den dritten total stark wegen dem Finale und den ersten wegen der Reise. Und ich dachte im zweiten immer, warum ist hier nicht nochmal so eine Reise? Aber ich glaube, du musst es so machen. Du musst es eigentlich genauso machen, wie sie es im zweiten Teil gemacht haben. Und mittlerweile gefällt der mir sehr gut, denn in diesem Zerfall der Gefährten am Ende vom ersten Teil ist eben angelegt, dass die Reise nicht mehr die gleiche sein kann wie vorher, dass das Abenteuer nicht mehr das gleiche sein kann, sondern dass jetzt alle auf so ein höheres Level gehoben sind und dass es jetzt politisch werden muss, dass jetzt das Reich auch geöffnet werden muss. Es ist nicht mehr so kleinteilig, wir sind in den Minen, wir sind in irgendeinem Wald, sondern jetzt lernen wir richtig Mordor kennen und Rohan auch, die Welt der Menschen und so weiter. Ja. Und das, finde ich, wird hier richtig geil gemacht, vor allem, weil der erste auch so perfekt endet, finde ich. Der endet ja eigentlich auf einer düsteren Note, weil das Fellowship total zerbricht. Ja. Und dann siehst du Aragorn, Legolas und Gimli, die ja noch zuvor noch nicht so als Dreier-Trio etabliert waren im ersten Teil. Mhm. Die waren da, aber Boromir hat auch immer noch dazugehört und Gandalf und so weiter. Und die dann so, aber ja natürlich alle zusammen starke Krieger sind. Also sie haben keine Hobbits mehr dabei oder irgendwas. Also es hält sie nichts zurück. Und sie treffen ja dann diese Entscheidung, okay, Frodo trägt den Ring alleine. Fuck it, wir holen Merry und Pippin zurück, unsere Freunde. Das ist jetzt unser Quest. Ja. We travel light und los geht's. Und dann diese Einstiegsszene mit dem Balrog ist super, finde ich, aber ich finde total geil, wenn du dann zum ersten Mal diese drei siehst, mit dem Comic Relief Gimli, der immer hinterherläuft in 3 Tagen, um zu essen. Aber ich finde, wie die dann die Orks verfolgen und dann auf Eomer treffen, ne? Dann ist es ja Riders of Rohan, dann kommen die und wie sie da eingekesselt sind und Aragorn will eigentlich mit denen reden und Gimli drückt ihm erstmal einen Spruch, so halt dein Maul ungefähr, und dann sagt er, okay, ich kann nicht, schneide gleich den Kopf ab, Zwerg, und dann sagt halt Legolas direkt so, you would die before your stroke fell, und zieht diesen Pfeil so, und dann weißt du schon, die Kacke ist am Dampfen. In diesem Film wird noch richtig gebrawlt, in diesem Film gibt es Aragorn, Legolas und Gimli-Action und auch viel mehr ja als in dem anderen, und das finde ich zum Beispiel richtig geil an Die zwei Türme, muss ich sagen.
Ja. Eine der besten Stellen von dem Riff-Tracks zu Die zwei Türme ist genau diese Szene, in denen dann quasi so getan wird, als ob Eomer sagte, also er sagt ja, what a dwarf, an elf and a man doing in irgendwie in the Ridder Mark. Und dann kommt der Spruch, shouldn't you be going into a bar somewhere?
Also, ich glaube, ungefähr die Hälfte der Zuhörer weiß nicht, was Riff Tracks sind, aber
das bleibt unser Geheimnis.
Nächster Cast. So, die zwei Türme, für mich war es natürlich damals geil, jetzt wird es einmal eine große Schlacht geben. Das wird ja herrlich. So ist es ja auch, tatsächlich. Und was ich stark finde, genauso im dritten Teil, ist gerade bei der Schlacht von Helms Klamm vorher, also einfach die Ruhe vor dem Sturm, dieses sich auf die Schlacht vorbereiten. Das geht ja, weiß ich, gut und gerne 20 Minuten oder was, wo du nochmal in der Hornburg bist und dann es heißt so, jetzt wir müssen hier sozusagen totaler Krieg, jetzt wird hier das ganze Volk bewaffnet. Sobald du irgendwie auf zwei Beinen stehen kannst, kriegst du ein Schwert in die Hand gedrückt, was ja auch sehr, ja, was schon auch unangenehm ist, und du merkst auch, und es ist dir auch hier mal wieder nicht egal, so einfach, also mir zumindest nicht, weil das ist die Musik trägt natürlich dazu bei, aber du merkst einfach so, ja, die Lage ist hier echt gerade scheiße, wir müssen gegen, einfach, wie sich dann ja auch herausstellt, vorher wussten ja, glaube ich, viele sozusagen auch Rohirrim gar nicht, wer irgendwie der Feind genau ist, wussten ja nur, ja, irgendwie unsere Dörfer werden überfallen und dann trifft eben diese Armee von 10.000 Urukai ein und sehen halt, ja fuck, wir müssen offensichtlich gegen übermenschlich starke Ungeheuer kämpfen. So, toll. Die machen halt Geräusche wie, weiß ich nicht, wie ein Mammut und ein Golf 3 zusammen gemixt irgendwie und tiefer gelegter und das ist halt, finde ich schon mega geil. Also das, diese Spannung da aufgebaut, ich sitze da wirklich immer noch wirklich wie, bin da an den Stuhl gefesselt, wenn diese Szene einfach kommt. Erstmal ist es natürlich düster, es regnet, die Viecher machen einfach solche fiesen gutturalen Laute, das ist so geil. Da gefriert einem wirklich das Blut in den Adern. Ja, das ist für mich eine ganz starke Nummer. Und was ich auch hier wieder toll finde, ist, dass sich Peter Jackson in so kleinen Szenen dann doch die Zeit nimmt, auch so Nebencharaktere wichtig zu machen. Also es gibt ja einfach diesen, eigentlich einen nicht besonders wichtiger Charakter, diesen Hama, der Teil so dieser Leibgarde ist von Theoden, der auch anfängs eben Eomer wegsperren lässt und der dann von den Waagreitern zu Beginn des Überfalls der Kopf abgebissen wird. Und auf dessen Sohn trifft dann einfach Aragorn. So, und das ist ein total cleverer Move gewesen, um diesen Charakter wichtiger zu machen, um da auch gleich beim Zuschauer Emotionen hervorzurufen. Ja, nee, das war nicht nur irgendwer, nee, der hatte auch einen Sohn. Und das ist ja auch was häufig, finde ich, in so Filmen, mit wo eben viel gekämpft wird, so untergeht. Dass eigentlich auch jeder Gegner oder jeder Goon, der getötet wird, hat auch eine Geschichte eigentlich. So, also jeder vermeintlich unwichtige Nebencharakter könnte eigentlich sein eigenes Buch bekommen. So, ne? Und aber die wird eben, leider wird die Hamas-Geschichte nicht erzählt. Sie endet auch abrupt im zweiten Teil von Herr der Ringe. das finde ich auch ganz stark. Man ist einfach mittendrin. So.
Da sprichst du aber was an, was ich am zweiten Teil wirklich sehr gelungen finde, was mir im dritten Teil dann sehr fehlt. Eben so, ja, diese beschissene Seite des Krieges. So, dass es eben nicht nur einfach, wir reiten für Ruhm und Ehre und gut ist, so, sondern halt so, dass da halt auch das normale Fußvolk mit dabei ist und eigentlich keiner Bock hat und alle Schiss haben und es eigentlich einfach scheiße ist. Und dass wir da, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nur in der Extended-Version, aber auch in einer Szene mit Faramir, wo er auch da halt an irgendeinem getöteten Feind halt steht und irgendwie sagt so, ja, you wonder what he came here for, so, if he has a family, was weiß ich was. Und halt so, dass es halt so ein bisschen mehr um die Schrecken des Krieges einfach insgesamt geht, was dann im dritten Film wirklich eigentlich fast gar nicht mehr eigentlich.
Ja, finde ich auf eine Art doch, aber ich weiß, was du meinst.
Man merkt auf jeden Fall, man ist jetzt sehr versucht, hier im zweiten Teil entweder über Rohan zu reden oder eben direkt über Helms Klamm. Aber was man vergisst ist, also nicht unbedingt ganz, aber davor kommt noch eine Stunde oder anderthalb. Und ich finde, darunter leidet Zwei Türme so ein bisschen, dass er halt am Anfang des Films sehr lange damit zu tun hat, die Charaktere jetzt in Position bringen zu müssen. Einfach, weil die ja noch irgendwo einfach abcornern. Und wenn man sich mal vor Augen hält, was sie wirklich alle machen in der ersten Stunde, klar gibt's da individuell coole Szenen, aber dann halt eben auch erst vielleicht mit Eomer, aber davor, Frodo und Sam im zweiten Teil, was machen die? Halt durch den Sumpf laufen. Dann einmal kurz von Faramir keschern lassen, kurz zu Ende. Was machen Merry und Pippin? In Wald laufen, sehr viel reden. Was machen Legolas, Aragorn, Gimli? Den beiden folgen halt auch durch die Walachei spazieren quasi. Und der Film geht ja eigentlich erst so richtig los, eben als in Rohan dann die Kacke am Dampfen ist, als Gandalf zurück ist, als sie Eomer treffen und dann in Rohan eben. Und klar, das ist mir dann auch erst wieder aufgefallen, dann jetzt beim nochmal gucken, weil natürlich denkt man, Helms Klamm ist der Oberhammer. Und es ist, ja, für mich ist es die beste individuelle Stunde Herr der Ringe, glaube ich, von allen 12, die ich gesehen habe, ist Helms Klamm. Ich finde ich besser als Minas Tirith. Da geht für mich eigentlich nichts drüber. Was ich aber auch genieße, ist Rohan einfach an sich. Oder auch in allen Filmen eigentlich. So essentielle Fantasy-Dinger. So halt einfach diese verschiedenen Völker. Hotte, du hast vorhin zu mir gesagt, die sind so Wikinger-mäßig. Da geht's halt noch um Kämpfen, Krieger, Ehre, Tod. So. Oder einfach auch diese großen, leeren Königshallen, die man einfach ständig sieht. So. Und diese ganzen Sets, die halt so genial sind, finde ich wunderbar. Ja. Und sagt ihr doch nochmal was.
Es ist interessant, dass du das so siehst mit dieser Langeweile, denn das war eigentlich immer meine Erinnerung an den Film. Und ich glaube, es ist, weil in die zwei Türme sich die Handlungsstränge nicht treffen. Ne? Also sowohl Merry und Pippin als auch Aragorn und so weiter treffen irgendwann Gandalf. Aber diese drei Stränge, die wir haben, Frodo, Sam, Merry und Pippin und Aragorn, Legolas und Gimli, die treffen sich nicht in die zwei Türme. Die werden erst eigentlich aufgelöst und zusammengeführt in die Rückkehr des Königs. Und dadurch, dass du immer wieder hin und her springst, denkt man sich die ganze Zeit, okay, da passiert nicht so viel. Aber dann ist mir beim zweiten Mal aufgefallen, doch, da passiert schon einiges. Aber die schwächste Stunde ist vielleicht die zweite des Films. Denn ich finde, der Auftakt ist doch richtig stark gemacht, denn da sind richtig tolle Szenen drin und da finde ich, läuft der Film auch relativ zügig voran. Denn was wir noch gar nicht besprochen haben jetzt, weil es auch was ist, was mich vielleicht am Herrn der Ringe am meisten nervt, wenn ich es nochmal gucken muss, in Anführungsstrichen, wenn ich es dann sehe, finde ich es wieder okay, ist Gollum. Ja. Wir haben ihn noch gar nicht angesprochen, aber das war ja das große Highlight damals von Die zwei Türme, dass es möglich ist, dass ein Mensch, Andy Serkis, in diesem Motion-Capture-Suit ist und diese Figur darstellen kann. Dieses Schizophrene von Gollum, Drogenabhängige, hat er gesagt, daran hat er sich so ein bisschen orientiert auch. Und dass denen, also Frodo und Sam, nochmal so jemand dazugegeben wird, bei dem man überhaupt nicht richtig weiß, was man von ihm halten soll oder warum sie ihn überhaupt mitnehmen. Klar, sie müssen rein nach Mordor, aber man fragt sich auch, warum geht Gollum mit, ne? Nur um den Ring zu holen eigentlich. Und da ist es so, wenn man die Szenen nochmal guckt, dass Gollum schon eine Entwicklung auch macht über diesen Film, zwischendurch auch wirklich gut wird. Und erst als er sich dann betrogen fühlt von Frodo, kommt, weil Faramir ihn fängt, dann wieder böse wird. Und ich finde, gerade am Anfang sind aber richtig geile Szenen und vor allem dieser Auftakt mit Gandalf. Ich finde, so zieht man sich eine Story aus dem Arsch. So aber richtig. So. Weil man fragt sich ja immer so, okay, und dann kommt Gandalf wieder. Gandalf der Weiße, weißt du? Man denkt sich, das ist ja eigentlich schon das dümmste Plot-Element, was es gibt. Da ist er jetzt wieder, er ist jetzt weiß, er ist jetzt ein bisschen stärker und fertig. Aber dadurch, dass der Film anfängt, du hörst, Soundtrack haben wir irgendwie übrigens noch nicht angesprochen von Howard Shore, der unglaublich ist.
Ja, auch im ersten Teil ja schon.
Hammer. Ja. Und dann siehst du ja nur, du hörst nur dieses Flame of Odin oder wie das heißt. So irgendwie, du siehst die Berge und dann lebst du diesen Kampf mit und dass er dann eben durch diesen Kampf nochmal gereinigt zurückkommt. Ich finde, das ist schon okay und das führt natürlich auch zur besten Szene, vielleicht überhaupt in Herr der Ringe und zum besten Charakter, natürlich Shadowfax, King of All Horses.
Ja, aber echt, ey. Run,
Shadowfax. Schattenfax, der fährt wie eine Bierdose.
Da denkt man sich echt so.
Ja. Er pfeift. Maybelline, ja.
Und dann kommt dieses Pferd und man denkt sich, wo war das die ganze Zeit? Was ist das? Was soll das? Aber danach folgt eine Szene, die ich richtig geil finde. Und zwar gibt's ja schon ein Setup. Wir sind ja schon in Rohan, ohne dass da einer unserer Hauptcharaktere ist. Also wir sehen schon, wie Eomer verstoßen wird und wie Eowyn da mit Grima Schlangenzunge da dealen muss. Und dann kommen sie ja rein, zugegebenermaßen nochmal ein bisschen dummes Ding, sie lassen Gandalf einfach seinen Stab, weil er sagt, ja, ich bin ein alter Mann. Aber wie sie dann da in diesen Thronsaal reinsteppen, ne? Ja. Und Gandalf so Theoden so zurückverhext und währenddessen Aragorn, gib mir einen Blick und lass sich da ordentlich brawlen. Ja. So. Das finde ich halt richtig cool. Und danach kommt ja die Szene, wo Theoden am Grab seines Sohnes
die
steht.
Die ist richtig stark. Ne?
Und das ist so traurig, ne? Da sagt er ja irgendwie,
no parent should have to bury their child.
Ja, so, er redet ja über diese Pflanzen, so now they shall cover the grave of my son. Alas, these evil days should be mine. The young perish and the old linger. Und dann dieser Spruch, that I should live to see the last days of my house. Ne, er ist der Letzte.
Ja. Mhm.
Und dann aber trotzdem nicht sofort sagt, wir kämpfen, sondern wieder diese politische Ebene drin ist. Warum sollten wir das machen? Ne, Gondor hat uns auch nicht geholfen und so weiter. Das finde ich halt alles stark. Und in der zweiten Stunde wiederholt sich dann eben viel. Und Malte, du hast vorher gesagt, wann pennt ihr immer ein? Und ich penne immer ein, wenn sie da bei Faramir gefangen sind. So nach 2 Stunden, das ist immer so ein bisschen, ich immer so... Ja. Und jetzt geht's zurück nach Osgiliath und so weiter. Naja.
Aber es ist vielleicht ein guter Einschub, das können wir vielleicht mal kurz abgleichen. Ich penne mal ein in Fangorn, muss ich sagen. Also jedes Mal. Also das ist mir wirklich, ich weiß, also das ging mir auch schon damals als Jugendlicher so, aber es hat sich auch nicht verändert jetzt beim Gucken. Das ist mir zu viel Gebrabbel und ich glaube, also gerade im Extended Cut, Merry und Pippin kriegen so viele unnötige Szenen. Und dazu halt diese Stimme von Baumart. Gut, da soll man, glaube ich, auch so ein bisschen wegschnarchen. Und da hast du aber was Wichtiges vorhin gesagt, eben, dass sich der Film die Payoffs verdient. Und klar, du brauchst, glaube ich, diese ganzen Szenen in Fangorn, du brauchst die, du kannst sie nicht weglassen, gerade während der Schlacht von Helm's Klamm nicht. Trotzdem finde ich es dann jetzt eher frustrierend, dieses Hin- und Hergeschneide, so Orks greifen an, ah, sie haben Leitern, versteckt das Tor, ah, Cut, hallo, ich bin Baumbart. Komm, Alter, lass mich mal zurück zu Legolas, wieder noch ein paar Leute verjagt. So.
Ja,
ja.
Das stimmt.
Wo pennt ihr mal ein?
Ja, so ging es mir auf jeden Fall früher auch. Also das, das ging halt gar nicht klar. Da ging es mir auch schon mal auf den Kranz, wenn die zusammen und Frodo, ey, ja, halt die Fresse, ja, Gollum wird dir den Ring noch klauen. Ich weiß es schon. So, ganz ehrlich, ey. Und jetzt reg dich nicht auf, weil der einen Hasen gefangen hat, Sam, entspann dich mal. So, weißt du, hast du wenigstens mal was zu essen? Das andere ist also wie Kekse von den Elben. Also, das ist, ja, bei mir war es schon auch immer die Endgeschichte, aber mittlerweile feiere ich die Ends halt aber wie Sau eigentlich, weil die ja ähnlich so wie es ja eigentlich auch Godzilla ist, sozusagen so die Macht der Natur sozusagen, die einfach alle Zeiten überdauert und die einfach nur so stiller Beobachter ist und wie die dann sich überlegt, so, ich weiß nicht, ey, entweder leckt uns doch einfach alle am Arsch oder wir greifen doch noch an, dass das eigentlich ganz finde ich eigentlich als sozusagen als Charaktere oder als Macht in dieser Welt, finde ich die eigentlich sehr, gefallen die mir eigentlich sehr gut, oder finde ich die eigentlich recht spannend, auch wenn natürlich, wenn die Szenen stinken langweilig ist, zumal Baumart der Einzige ist, der redet und das auch noch sehr langsam, ansonsten grunzen die halt vor sich hin und knarzen und was weiß ich was, aber ja, das war für mich auch mal ein bisschen anstrengend, fand es jetzt aber nicht mehr so schlimm tatsächlich.
Ich fand es, diese ganze Sache mit den Ents immer hauptsächlich enttäuschend, weil die in den Büchern total geil sind.
Ja.
Weil sich da noch, also es klingt jetzt schrecklich, aber da wird sich noch mehr Zeit genommen mit den Ents und da gibt es dann eben auch andere. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber es gibt halt zum Beispiel den jüngsten Ent, den die anderen halt alle für total hastig und schnell halten und der halt so ein bisschen sich mit den beiden Hobbits wirklich anfreundet und mit denen irgendwie Dallereien macht und so. Und das ist viel schöner aufgebaut insgesamt.
Regalat natürlich.
Regalat, ja natürlich. Und was natürlich auch wenige wissen vielleicht, ist, dass Baumbart das älteste Lebewesen in Mittelerde ist. Ist das nicht auch schön?
Ja.
Aber da ist schon auch Schönes drin. Also weiß nicht, wenn Baumbart dann erzählt, dass sie irgendwie ihre Endfrauen verloren haben und nicht mehr wissen, wie die überhaupt aussehen und so. Und das ist halt auch so dieses ganze, halt alles in diesem Film ist halt immer irgendwie, alles ist direkt immer der Untergang einer ganzen Sache irgendwie. Ja. Diese Schwere, die kriegen sie aber, die wird richtig irgendwie vermittelt und das ist irgendwie schön. Und deswegen finde ich die Ents auch trotzdem immer noch irgendwie zumindestens mal sympathisch. Und wie die dann da Isengard auseinandernehmen, ist schon auch immer wieder herrlich. Einfach weil es halt so ist, ja, wir sind halt ungefähr 1000-mal stärker als diese komischen Orks.
Ja.
So, ja. Und wir machen da einfach alles kaputt.
Ja. So. Kleiner Witz aus dem Herr der Ringe / Wellness, da holt sich Saruman eine Fangorn-Packung ab. Ne? Ja, ist mega geil.
Und die was man auch mal ein bisschen, oder was ich immer vergesse, ist dieser Battle mit den Walks, der dann noch stattfindet zwischenzeitlich im Film. Der richtig geil ist,
hammergeil,
muss ich sagen.
Ja,
richtig nice ist erstmal, wie Legolas da auf dieses Pferd irgendwie raufjumpt, irgendwie so in Zeitlupe rückwärts, wie auch immer er das macht. Und dann gibt's da nochmal richtig Keile. Das fand ich eigentlich richtig cool, dass Aragorn dann auch noch da einmal runterfliegt. Also das ist auch die erste so große Kampfszene, die man sieht, bevor man ja weiß, dass dann Helm's Klamm kommt. Ja. Und ich glaube, ja, diese langweiligen Szenen, es ist so ein bisschen wie so ein Orgasmus, der herausgezögert werden soll, glaube ich. Also, denn warum ich die Kampfszene von Helm's Klamm und die Belagerung viel besser finde, auch, wie Malte auch, als der Kampf in Minas Tirith, ist, dass man Angst hat um die Charaktere und dass sie auch dann alle da sind. Also Gandalf ja nicht, aber dass Aragorn, Legolas und Gimli auch da sind und Theoden und den man auch schon so lieben gelernt hat eigentlich, die sind alle wirklich bedroht. In Minas Tirith hast du Pippin und Denethor und gut Gandalf, der das alles leitet am Anfang, aber sonst irgendwie keinen so. Und es wirkt alles so ein bisschen mehr dahingerotzt. Aber ich habe auch vielleicht auch eine Vermutung, warum es so ist. Und das, finde ich, ist halt so schlimm. Und dann ziehen sie sich immer weiter zurück. Und dann denkst du so, und wie können sie es schaffen? Und dann stehen da halt Theoden und Aragorn so zusammen. Und this will be the hour that we draw swords together. Und dann so, the horn of Helm Hammerhead. So die Scheiße halt, ne?
Sound
und dann finde ich halt so, so geil, wie sie da rausreiten, die ganzen Leute verjacken, jeder kriegt nochmal einen Tritt und nochmal ein Schwert in die Kehle und dann blicken sie auf diesen Hügel und dann ist da kommt Eomer von hinten und sagt aber, hör doch hier eben und dann kommt die Sonne und dann reiten die da runter.
Ja.
Also das ist halt einfach.
Das ist schon der übertriebenste so Payoff, ey, das ist geil.
Das ist auch, ich hab's heute Morgen schon zu Malte gesagt, aber auf jeden Fall mein Lieblingsshot aus ganz Herr der Ringe ist dieses fucking Gemälde, diese ultratotale, wie der weiße Reiter mit den Rohirrim da diese Anhöhe runter, mit der Sonne im Rücken. Es ist einfach nur herrlich.
Ja, und man hat ja auch immer so seine kleinen Lieblinge und ich war ja auch schon immer im Eomer, mega Eomer-Fan, so damals schon Karl Urban geliebt. Mega geil, so hat mich aber auch gefreut, so geil, jetzt kämpft der auch endlich, das ist ja geil. Das hab ich, ja, herrlich. Ist natürlich im Buch anders. Eigentlich kommt natürlich Erkenbrand mit einer Armee zu Fuß. Ist natürlich eine ganz andere Nummer. Erkenbrand, eigentlich der Herr der Hornburg. Insofern eigentlich natürlich Quatsch im Film. Insofern auch nicht eigentlich ungenießbar, muss ich sagen. Nee, finde ich auch mega geil. Was eigentlich cool ist auch, ist, was im Film, hat wahrscheinlich keinen Platz mehr für. Ich weiß gar nicht, ob das in der Extended Edition drin ist, dass ja die Uruk-hai dann aufgerieben werden, nachdem sie dann der Flanke attackiert werden von Gandalf und Eomer, eigentlich kommen dann ja, müssen die Orks oder die fliegen ja dann durch so einen Wald, der aus Huhorns besteht.
Ist in der Extended-Version
drin. Ist dann drin, ne? Und deswegen werden die auch alle platt gemacht. Also die haben da noch eine größere Rolle, als irgendwie nur Isengard zu zerstören. Beziehungsweise Huhorns sind natürlich nicht Ents, aber ja, das nur am Rande. Das finde ich eigentlich auch, das finde ich eigentlich auch mega geil, irgendwie diese Allianz, die da irgendwie dann zustande gekommen ist. Ja, egal.
Und ich finde, die Effekte in der Schlacht von Helm's Klamm sind immer noch unfassbar gut. Also diese Massen an Uruk-hai, die da auflaufen, da versucht man ja dann immer so hinten zu gucken, ne, wenn die ganzen Leitern hochgehen und sowas, sehe ich, wo sie es gedoppelt haben. Ja. Wo haben die hier so Photoshop-Copy-Paste gemacht? Ja. Aber irgendwie erkennt man es nie so richtig, wo das ist. Und was ich auch mag an den Schlachten beim Herr der Ringe, sind diese Kollateralschäden, die es immer gibt. Also dann fällt halt mal eine Leiter um und dann werden auch direkt mal irgendwie 50 Orks kaputt gematscht davon. Da wird immer sofort, weiß ich nicht, die Menschen reiten los und der erste verreckt schon auf dem Pferd, weil er einen Pfeil inhalten hat oder sowas. Das gefällt mir richtig gut, dass du wirklich das Gefühl hast, das ist eine richtige Schlacht. Und da ist halt auch diese Bro-Geschichte zwischen Gimli und Legolas. Ich weiß nicht, wie Leute das heutzutage finden, dieser Skateboard-Move da die Treppe runter. Ich finde es immer
großartig. Macht was her.
Und dann zählen sie, wie viele Leute sie umgebracht haben. Ja. Oder auch, dass Gimli nicht sehen kann am Anfang und dann Legolas sagt, soll ich es dir beschreiben oder soll ich dir eine Box holen?
Und dann Gimli so und natürlich auch also diese immer wieder wunderschön zu sehen ist, wie sie alle die Pfeile schon gezückt haben und aber noch nicht schießen sollen und der eine Opa einfach aus Versehen diesen Pfeil losschieben und einfach einer von diesen Uruk-hai einfach direkt, bevor es losgeht, aber nach vorne umklappt.
Ihr kennt auch diesen Wilhelm-Scream, oder?
Ja, der ist auch sehr prominent eingesetzt.
Da fällt so ein Elb, so die Mauer runter und so, ah!
Ich finde, hier auch stark, Haldir fällt ja, und auch das nicht egal. Also irgendwie auch das ist mega emotional für mich zumindest jedes Mal aufs Neue wieder. Ist es fast so ein bisschen so die abgeschwächte Version von Boromirs Tod, obwohl man der ja wirklich keine große Rolle eigentlich gespielt hat. Aber es macht auch wieder die Musik. Er hat sein eigenes, Haldirs Death hat auch sein eigenes Thema. Das ist schon echt, das ist auch toll.
Also Haldir, jetzt gehen wir ja relativ tief dann in die Lore rein. Das ist der Elbenkapitän von den Elben, die da in Helm's Klamm dann doch noch in letzter Sekunde dazukommen. Ja. Auch nicht im Buch drin, aber finde ich sehr stark. Also gut gewählt, das hier mit reinzunehmen.
Stört nicht, ne?
Also weil es so auch so ein Foreshadowing ist auf so diese ganze Rohan-Gondor-Politik-Seite im dritten Film. Halt so einfach, ja, es geht jetzt wirklich um alles und die alten irgendwie Allianzen müssen nochmal wieder an Start. Weil gerade von den Elben, die ja theoretisch alle irgendwie schön aufs Boot und weg können, ist das halt einfach nochmal ein Statement. So, hier geht's wirklich um dann doch mehr. So.
Ja, und ich finde, und es hat, ja, ganz genau. Und aber auch, und es ist für mich aber auch einfach, hat es halt auch einfach Schauwert. Also es ist es geht ja, das ist ja eh das Geile, wie die Gefährten, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wie der Film allein schon anfängt, ne, ganz ehrlich, diese riesige Schlacht. Und dann die Elben da in ihrer Schlachtenordnung, die da einfach mega diszipliniert, einer nach dem anderen, erst der eine, dann der andere, Schwert hoch und kämpfen. Das sieht ja, es ist ja optisch auch der Oberknaller, wie das choreografiert ist. Und es macht auch einfach Spaß, die auch wieder hier im Kampf zu sehen. Also das finde ich ist auch sowas, das stört mich null, ob das im Buch drin ist oder nicht. Das ist macht was her. So.
Und gerade bei Helm's Klamm halt nochmal, um diesen Unterschied auch zu verdeutlichen, dass da halt bei den Menschen, bei den Rohirrim, obwohl die Rohirrim sind nur die auf dem Pferd, egal, bei den Rohanitan vielleicht, halt einfach irgendwie jeder Opa und jeder irgendwie, jedes kleine Kind halt irgendwie ein Schwert in der Hand hat und dann kommen halt diese Elben da rein marschiert, ultra diszipliniert und einfach ausgebildete Hardcore-Krieger, so. Ja. Das ist schon gut, ja.
Nee, Rohirrim sind aber alle.
Sind alle. Ja. Okay, ich dachte, das wäre nur die Reiterstaffel.
Sindarin für Pferdeherren. Also das nochmal. Okay.
Der Film hat ja dieses Thema so ein bisschen, können die Menschen es noch schaffen? Die Menschen, die total verdorben sind, die korrumpierbar sind, die nur Macht wollen, die miteinander im Clinch liegen, kriegen die es hin, sich zusammenzutun? Und wenn die das schaffen, dann könnten auch die anderen ihnen vielleicht beiseite stehen. Denn die Elben sind ja durch eigentlich mit diesem Zeitalter, mit Mittelerde. Die wollen eigentlich da ins Jenseits irgendwo hinschippern und entscheiden sich dann doch aber nochmal für die Menschen zu kämpfen, für eine letzte große Schlacht. Und das ist eigentlich ganz schön, wie das dann da mit den Elben gelöst ist, finde ich. Diese Langeweile, die man manchmal mit diesem Film verbindet, vielleicht im Kopf, gibt's ja auch nochmal, weil Frodo und Sam und Gollum ja dann wieder zurückgebracht. Also das ist so unbefriedigend, ne? Die sind schon fast in Mordor drin, schon an der Grenze und werden dann nochmal zurück nach Osgiliath gebracht oder woanders hin und sind am Ende des Films wieder an genau der gleichen Stelle wie am Anfang, ne? Diese ganze, deswegen ist Faramir so unsympathisch am Anfang, finde ich.
Und er ist natürlich auch der blasseste Charakter und soll er wahrscheinlich auch sein.
Im zweiten Film halt,
das stimmt schon. Und ich finde aber so stark diese Rede, Max, du hast es angesprochen, die Sam dann trifft, ne? Also dass dann ja, er ihn dann sagt so, ich kann das nicht schaffen, Sam, so, ne, und Sam dann nicht sagt, doch, du kannst es schaffen, sondern sagt, ja, ich weiß, es ist einfach richtig scheiße, so, aber die Helden ja. haben immer weitergemacht und es gibt, wofür kämpfen wir, Sam? Ja, dafür, dass es irgendwo noch was Gutes gibt und wir fangen nochmal an, wir gehen nochmal los, ne?
Ja.
Das finde ich,
ja. und dann ganz stark, ja. Auch wenn das schon wirklich auch so ein bisschen ermüdend ist, eben weil sie dann eingefangen werden und zurückgebracht und hier nochmal erklärt und hier Wolf Boromir und warum, weiß ich nicht, und bäh, und seid ihr nicht doch Spione von Mordor? Leute, guckt dir die Jungs an, ganz ehrlich. Ja. Die haben keine schiefen Zähne, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und sie können Deutsch. So, das ist schon mal klar. Nee, trotzdem ist ja, hat man aber auch da wieder den, finde ich, schon großen, gibt's ein anderes Wort als Payoff?
Belohnung
als Zuschauer, als dann quasi auch in der Szene, in der Faramir auch realisiert, fuck, was mit dem Ring abgeht, was er mit seinem Träger macht, als eben Frodo dann drauf und dran ist, dem Ringgeist auf seinem geflügelten Schatten den Ring dann zu überreichen. Ja. Das finde ich dann doch wieder eine ziemlich starke Szene. Das haut für mich wieder ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Aber ja, klar, sind auf jeden Fall die Momente, wo man manchmal denkt, oh, aber ja, manchmal, aber vielleicht, aber man muss, aber ein bisschen man, abgefuckt muss man ja auch sein beim Gucken, ja, wahrscheinlich, ne?
Und
ja.
Aber dadurch sieht man auch zum ersten Mal wirklich die Zustände in Osgiliath,
ja, halt das einfach.
Das sagen. Kommt halt auch noch dazu, so dass man da wirklich die Leute sieht, die da jeden Tag gegen die Horden.
Das hat so ein Häuserkampf-Ding.
Voll.
Du hast halt immer diese großen Heere, die es gibt, aber in Osgiliath auch dann im dritten Teil, denkst du, hier ist wirklich Krieg schon die ganze Zeit. Diese Stadt ist schon lange zerstört.
Ja. Ja.
Und es ist nur noch so Kriegsschauplatz und dann versteht man so ein bisschen im Nachhinein Faramir und Boromir.
Und ne, bei denen ist es ja auch so, dass da keiner mehr irgendwie, ich meine, natürlich ist Alarm, wenn da ein Nazgul kommt, aber es ist halt nicht, was ist das denn? Sondern es ist halt, oh fuck, es ist mal wieder Nazgul. ein Nazgul macht noch keinen Sommer, aber es geht wieder los.
Spaß in der Hand oder Nazgul auf dem Dach. Das ist halt so ein bisschen, beides bringt wenig.
Beides, nicht so
beides gut. Kreischt und fürchterlich laut. Jo. Ja, so, also soweit.
Malte,
ja.
Hast du noch was?
Nee.
Wie findet ihr denn, wie fandet ihr denn das mit Gollum? So, ich find's nämlich interessant, wenn wir jetzt sagen, dass bei den anderen wird's politischer und auch selbst Merry und Pippin, auch wenn Pippin wieder sowas super Dummes macht irgendwie im nächsten Film, ja, werden so ein bisschen erwachsener. Und hier finde ich's stark, dass du diese Bürde des Rings bei Frodo, also Elijah Wood spielt das wirklich sehr gut, weil es wird noch schlimmer im dritten Teil, aber so schlimm war es am Anfang nicht. Und das finde ich eigentlich ganz stark gespielt.
Ich weiß nicht, also so wie ich weiß nicht, ob das im zweiten Teil drin ist oder erst im dritten, aber ich finde, was ich an Gollum, Frodo, der Dreierkonstellation mit Sam da wirklich stark finde, ist diese Szene, wo halt Frodo versucht, es Sam zu erklären, so, ich muss glauben, dass der noch wieder normal werden kann.
Ja.
So, weil sonst sieht's für mich wirklich bitter aus, so.
Ja.
Und das kann man dann schon irgendwie sehr gut verstehen, irgendwie. Und das ist schon richtig stark. Und eine andere sehr schöne Szene, also ich weiß nicht, ich find's auch immer nervig, wenn's wieder zu denen geht. Aber die einzelnen Szenen da sind schon auch geil, dann wiederum. Ja,
das
so, auch so, mit einer meiner Lieblingsszenen überhaupt ist auch wie halt, es irgendwie um das Essen geht. Ich kann sein, dass es erst Anfang des dritten ist, aber egal, wo es ums Essen geht. Und Sam sagt, ja, nee, hier, iss mal ruhig, das müsste dann noch reichen. Und Frodo fragt, ja, wofür? Und Sam sagt, ja, für den Weg zurück.
Ja.
Und man guckt in sein dummes Gesicht und denkt einfach nur so, oh Gott, du krasser Typ.
eigentlich schon, ja.
So dieses naive, optimistische, was der da mit hinbringt, ist schon richtig geil einfach auch.
Ich stimme euch zu, dass sich Gollum entwickelt, aber die Entwicklung und auch gerade eben dann in Bezug auf Frodo und Sam, das stagniert für mich irgendwann. Also irgendwann ist klar, Gollum mag Sam nicht, will auf Frodos Seite, ist aber eigentlich böse, Punkt. Und das stört mich aber, können wir vielleicht im dritten Teil noch zu kommen, aber das stört mich im dritten Teil noch mehr, weil es da immer dann das Gleiche ist und dann schmeißt er nochmal das Brot runter und dann ist es nochmal irgendwie, dann versucht er Sam hier nochmal eins auszuwischen und dann hat er hier nochmal einen 10-Minuten Monolog mit seinem Spiegelbild und so. Das ist, im zweiten Teil geht es noch, finde ich. Und ich habe die Szenen auch, die sind kürzer, als ich sie in Erinnerung hatte. Diese Intermissions mit Frodo und auf der Reise, die nehmen gar nicht so viel Zeit ein in dem Film. Also eigentlich denkt man eher andersrum, was machen die eigentlich? Die haben wir lange nicht mehr gesehen, als jetzt so, oh Gott, nicht schon wieder Frodo. Also ich finde ich gar nicht so schlimm. Und ich finde auch die zweite Stunde, Christian, gar nicht so langweilig. Einfach, weil ich Theo den unglaublich gerne mag. Das ist für mich so der Herr der Ringe Rundumschlag-Charakter irgendwie. Also der hat so alles irgendwie. Also keine Ahnung, der vereint so die Werte dieses Films irgendwie so in sich. So Stolz, Loyalität, auch irgendwie Trauer. Es ist ja auch irgendwie sehr traurig, sehr viel. Und auch Schlangenzunge. Aber finde ich super cool. Obwohl ich mich frage, vielleicht kann das einer von euch beantworten, ob der im Film besser im Buch besser eingeführt ist. Weil der kommt für mich irgendwie so ein bisschen aus dem Nix. Man ist zum ersten Mal in Rohan, da gibt es ja den König und aber auch den bösen da Gehilfen von Saruman, der ist auch schon da und den gibt es einfach. Da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass es da ein bisschen mehr Backstory gibt, wie der überhaupt es geschafft hat, diesen König dann unter seine Kontrolle zu bringen. Aber ich finde es trotzdem cool, wie der das dann aufgelöst wird mit Schlangenzunge, diese ganze Zwischenstory, von der man, die ja vermeintlich gar nicht so wichtig ist, aber die ich doch irgendwie sehr befriedigend fand irgendwie als Zuschauer.
Wollen wir noch die Frage beantworten? Also im Buch wird er auch ähnlich eingeführt. Also der ist einfach der engste tatsächlich der engste Ratgeber von Theoden einfach.
Und der ist von Anfang an klar, dass er auch böse ist, oder weiß man es da noch nicht sofort? Oh
Gott, da müsste man weiß es nicht ganz so schnell, wenn ich mich recht erinnere,
weiß, aber
schon relativ.
Ja,
also okay.
Ja, es zeichnet sich schon ab, ja. Und dann findet das auch dann relativ zügig raus, dass der mit Saruman eben paktiert. Und tatsächlich ist es auch so, dass er der ist, der quasi den Ringgeistern den Weg nach ins Auenland weiß, weil nicht mal Sauron wusste, wo das Auenland ist.
Ich finde, also das in dem Buch ist es so, dass Gollum in Mordor gefoltert wird und dann aber lügt und ihn nach Isengard schickt. Quasi. Ah, und da treffen sie dann diesen Schlangenzunge und der erklärt ihnen oder ja irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er im Buch noch ein bisschen mehr zu tun so. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch im Buch relativ bald so, dass halt Eomer und Eowyn da an werden vor Theoden und halt sagen, hier, was geht ab, Alter, unser ganzes Land wird überrannt und dann halt, aber Schlangenzunge halt sagt so, nö, wir machen hier gar nichts. So.
Ja. Alles klar.
Ich mach nix.
Der König. Der König hat Laune.
Ich möchte kurz noch was, zwei Sachen, die ihr angesprochen habt, fand ich jetzt interessant. Einmal dieses Dreiergespann aus Frodo, Sam und Gollum. Das ist schon eine geile Kombination auf eine Art, weil du natürlich zwischen Frodo und Sam, also zwischen Sam natürlich die komplette Loyalität hast und Frodo ihn kennt und er ist sein Freund und sein Gefährte und sein Begleiter. Und dann hast du aber Gollum, der ihn als einziger verstehen kann, also der als einziger verstehen kann, was dieser Ring mit dir macht. Es ist wie so dieser, du verlierst so einen Freund an seine komische Drogenfreundesklicke. Wieso ist das halt auch ein bisschen bei denen, ne? Das finde ich ganz stark, dass irgendwann halt Frodo tatsächlich Gollum glaubt, also im dritten Teil erst, dass Sam den Ring erstehlen will, weil er niemandem mehr trauen kann eigentlich, außer Leuten, die den Ring schon hatten, obwohl natürlich offensichtlich Gollum nicht das haben will. Und dann fände ich aber interessant, also das wäre für mich so die Gollum-Entwicklung, dass Gollum am Anfang vielleicht böse ist und den Ring will, dann aber sich wirklich aufgehoben fühlt bei so Master Frodo. Also das glaubt man ihm wirklich, dass er endlich jemanden hat, der ihm helfen wird.
Ja.
Und dann aber, dadurch, dass er dann so vermeintlich betrogen wird von Frodo, am Ende diese Schizophrenie aufgibt und einen Plan schmiedet. Also dann eben sagt, die böse Seite nimmt Überhand und die freundliche ist nur noch gespielt, um sie umzubringen. So. Und mit diesem Gollum starten wir quasi dann in den dritten Film rein.
Ja.
Ja.
Dann lass uns doch einfach mal in den dritten Film, mit diesem Gollum in den dritten Film starten.
Genau, ich würde sagen, mit diesem Gollum kommen wir zur Rückkehr des Königs.
Ja, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Wir reden nicht über Magnus Carlsen, der letzte Woche seinen Titel im Schach verteidigte, wie Malte vielleicht denken könnte. Wir erfahren, wie Sméagol und Déagol zum Ring gekommen sind. In Rohan leckt man die Wunden nach der Schlacht um Helm's Klamm und berät darüber, ob man Gondor im Ringkrieg weiter unterstützen sollte. Bei der Verteidigung gegen die Mächte des dunklen Herrschers Sauron. Ja, Gandalf reitet mit Pippin nach Gondor, weil er das schnellste Pferd hat, um die Verteidigung Minas Tirith vorzubereiten, weil man weiß natürlich, es wird Clinch mit Sauron geben, der Krieg ist nicht vorbei, aber zusätzlich zu allem Übel hat Pippin aus dem Palantir natürlich auch noch erfahren, dass die Hauptstadt Gondors das nächste Ziel eines Angriffs sein wird. Ja, Gandalf erreicht Minas Tirith, die Hauptstadt von Gondor, und gerät nach seiner Ankunft dann auch direkt in Clinch mit dem Truchsess Denethor, dem Statthalter von Gondor, von Minas Tirith natürlich, und ja,
Sohn des Ektelion.
Dieser fürchtet den Verlust seiner Macht und ja, sollte Rohan sich in die Auseinandersetzung einmischen und wirft, weil dann müsste ja Aragorn vielleicht Thronerbe werden und das will er dann aber auch nicht. Ne? Also jetzt, wir sind hier im Politikmodus angekommen, spätestens dann beim Herr der Ringe. Ja, und parallel wirft halt Denethor, der ja auch Vater von Boromir ist und Faramir, eben verzweifelt alle Truppen in die Verteidigung aus Gileads, der Stadt am Anduin. Ja, Frodo und Sam gelangen derweil in eine Sackgasse bei Minas Morgul und sehen Saurons riesiges Invasionsherr Richtung Gondor ziehen. Aber weit gefehlt, es ist natürlich noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Gollum weist ihnen den Weg nach Mordor. Er kennt eine geheime Treppe, die Treppen von Cirith Ungol, den Spinnenpass. Warum der wohl nur so heißt?
Man weiß es nicht.
Ja, und derweil wird natürlich das Misstrauen des Sams gegenüber Gollum immer größer. Ja, und das ist eigentlich reicht mir eigentlich als grober Abriss. Lass uns doch direkt reingehen.
Ist für mich der epischste Film der drei, wenn man das mal so ganz simpel ausdrücken möchte, weil einfach die Dichte von Action-Szenen für mich unglaublich groß ist. Kommt für mich trotzdem nicht so richtig an die Gefährten ran, ist vielleicht der zweitbeste, so der mittlere für mich. Man muss auch dazu sagen, ich habe die 4-Stunden-Fassung geguckt, etwas zu viel des Guten kann ich bei dem Film, kann ich den Extended Cut nicht empfehlen. Das Problem hier ist, dass nach einer Stunde 30 die Schlacht von Minas Tirith vor der Tür steht und man denkt sich, geil, ab geht die Luzi. Und dann kommen für mich, das ist hier zum ersten Mal, denn erstmal im Film war das für mich nicht so, es kommen 2, 3, 4 für mich fast unnötige Nebenstränge, die so nacheinander abgefeuert werden. Zack, wir müssen Geisterkrieger holen. Zack, hier gibt's Spinnen. Frodo ist in einem Turm. Gollum labert den ganzen Tag ins Wasser rein. So, ja. Und bei Helms Klamm hatten wir es von Orgasmus herauszögern. Hier bin ich dann nicht gekommen. zu spät, ich bin schon eingepennt. So quasi. Also, das nimmt extrem die Fahrt raus. Und ich möchte jetzt erstmal so mit der Frage einleiten, was sagt ihr zu dieser Geisterarmee? Für mich ist das hammerdumm. Also da muss ich ehrlich sein, da denke ich mir zum ersten Mal in Herr der Ringe, das finde ich einfach blöd. Irgendwie so, vielleicht auch, weil es nicht so richtig erklärt wurde, aber so einfach so, übrigens hier, direkt neben unserem Lager, es gibt einen Berg, da sind eine Million Krieger drin. Und übrigens, die schulden uns doch einen Gefallen, lass die mal abholen. Ich finde das billig. Ich finde das richtig im billig Film, und ich mag die auch nicht, wenn die kämpfen.
Nee, also im Film ist es auch billig gemacht, wie es dazu kommt. Ja. Denn sie kampieren da, hier ist ein dunkler Ort, die Pferde machen komische Geräusche. Das ist schon wirklich dämlich. Ach,
da ist Elrond mit dem Schwert.
Ja, ach ja, da ist er. Ja, geil, da ist er wieder geil. Hier, wer hat ein Schwert bestellt? So hier irgendwie einmal 10 Mark, einmal schön die Conchita mit extra Soße Hollandaise. Das ist im Film wirklich dämlich gemacht. Also das ist ja wirklich so, das ist sie übrigens auch. Wenn du möchtest, kannst du ja reingehen. Wenn du den Tod nicht fürchtest, bitte sehr. Da ist noch nie jemand rausgegangen. Ja gut, dann gehe ich mal rein. Vielleicht ist es ja geil, weil das ist ein Indianer-Casino. Das ist im Buch besser gemacht, weil da schreiten sie ja eben auf den Pfad der Toten und das ist auch wirklich unheimlich und gruselig, und das kommt im Film nicht so rüber. Ja.
Und es steht halt eigentlich von der Story her, passt es halt total zum Rest, weil es dann da halt auch um Loyalität geht. Und dass das eben gerade die Leute sind, die damals bei der Schlacht auf den Ebenen von Gorgoroth das Weite gesucht haben und quasi ihr Volk verraten haben. Und dass sie halt dann auch nur vom rechtmäßigen König von Gondor da wieder in die Pflicht genommen werden können, das ist schon irgendwo stimmig. In dem Film ist es aber so richtig hingeschissen.
Ja, und zumal im Buch auch einfach, ich meine, wenn ich mich recht entsinne, dann kann Christian gleich vielleicht was sagen, dass im Buch, glaube ich, auch einfach die Erkenntnis da war, wir brauchen die. Und das im Film, kommt das ja gar nicht zur Sprache, bis es dann auf einmal heißt, oh, hier ist ein Loch im Berg, vielleicht kann man ja reingehen. Also, ja.
Ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem dritten Teil immer gehabt, dass so ein bisschen so ein Konsensfilm sein muss oder ein Film, der ganz viele Dinge, verschiedene Sachen schaffen muss, aber auf eine Art sehr ähnlich zum zweiten Teil ist in so ein paar Dingen. Also es gibt wieder eine große Schlacht an der Stadt, es gibt wieder so einen abtrünnigen König eigentlich, den man überzeugen muss. Es kommt wieder so in letzter Sekunde kommt so ein neues Heer vorbei, das denen beisteht und so weiter. Und du hast wieder die ganze Zeit Gollum, Sam und Frodo. Was ich nicht so gerne mag am dritten Teil ist, dass es so ein bisschen die Faramir, Pippin und Demetor Show ist. Also mir ist da zu wenig Aragorn, Gimli und Legolas eigentlich drin in diesem Film. Natürlich macht man das absichtlich, um nochmal dieses Wort zu benutzen, den Payoff zu kriegen, dass dann Aragorn auf einmal kommt mit den Geistern. Als ich das erste Mal gesehen habe, damals, wisst ihr es noch, da dachte man halt natürlich, so wird's ja auch aufgebaut, dass da diese Piratenleute auf einmal ankommen. Und dann kommt Aragorn halt rausgerannt mit den ganzen Geistern, die dann aber auch alles sofort niedermähen. Also cool ist, dass Aragorn einmal da so steht und du siehst im Hintergrund, wie die Geister, wie so Zombies, so ein Olifanten da runter ziehen, das ist ganz geil, aber dann ist die Schlacht dann auch sehr schnell vorbei. Ich habe mich gefragt, auch warum diese Schlacht so unbefriedigend wirkt auf eine Art um Minas Tirith. Und ich glaube, weil sie nicht so stark aufgebaut wird wie im zweiten Teil, dass am Ende eben alle da sind und dann geht's los, sondern sie fängt dann so relativ ohne Ankündigung auf einmal an. Und dann, und ich interpretiere es ein bisschen so, dass diese Schlacht um Helms Klamm, das soll noch so eine richtige Schlacht sein. Und Minas Tirith ist aber schon der Krieg. Denn das läuft irgendwie alles falsch hier. Also Merry und Pippin müssen da erstmal antreten und kämpfen. Mhm, ja. Dann haben die Gegner so total dreckige Mittel, diese Olifanten zum Beispiel. Dieser Regent da ist wahnsinnig. Auf einmal muss Gandalf da irgendwie die Truppen zusammenhalten, der ja eigentlich auch nicht dafür gemacht ist, dann so ein Feldherr, Feldherr zu sein. Ja. Und dann kann man nur gewinnen mit dieser übermächtigen Geistertruppe am Ende, ne? Ja. Also, und das ist auch alles am Tag, und ich finde, es liegt auch auf diesem ganzen Setting so eine krasse Depression. Also, das auch wie, also der stärkste Moment vielleicht in der Schlacht ist, als Theoden da diese Rede hält vor den Reitern von Rohan und sie dann reinkommen, aber die reiten ja auch in ihren Tod. Und das ist alles versprengter als vorher. Das ist nicht so klar. Und ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen Absicht. Aber ich finde, dass der dritte Teil die Trilogie am Ende sehr gut zu Ende bringt. Ich finde das schön, dass man das 25 Minuten lang gemacht hat, das Ende des Films. Aber so zwischendrin hat der, will der irgendwie alles haben, hat aber für mich nicht so viele geile Momente eigentlich drin.
Das größte Problem, was ich mit Rückkehr des Königs habe, ist, dass der, ja, der bringt halt alles zu Ende. Und das macht er auch gut. Aber dadurch verliert der im Gegensatz zu den anderen beiden Filmen so seinen Wiederschauwert. So, also das ist der, also als ich das erste Mal dann den dritten gesehen habe, da hätte ich sofort unterschrieben, das ist der geilste von den dreien. Ja, so, das ist der auf jeden Fall der geilste, richtig geiles Ende, alles ist wieder gut und das Gute hat gewonnen und wie geil war dieser Film. Und der wird aber jedes Mal beim Angucken ein bisschen schlechter, weil es uninteressanter wird, weil man das so die Sachen eh schon weiß und dann irgendwie, weiß nicht, ist es halt dann nicht mehr so spannend. Gerade so die Schlacht von Minas Tirith zum Beispiel. Aber eben beim ersten Mal gucken, funktioniert's halt noch komplett. So, weil du halt nicht, gerade mit diesen Schiffen und dann sind's auf einmal doch Aragorn und die beiden und die haben's offensichtlich geschafft und das ist dann alles geil, das funktioniert. Aber ja, also ich war wirklich überrascht, wie mittelmäßig ich dann doch jetzt den dritten fand, weil ich mich da eigentlich am meisten drauf gefreut habe von den dreien. Ja. Einfach so aus so einem falschen Glauben heraus irgendwie, dass ich den am besten finde. Hat aber trotzdem seine Momente. Ich finde diese ganze Denethor, Faramir Storyline richtig geil. Eine der schönsten oder der krassesten Szenen finde ich, wie dann halt Faramir auf Wunsch seines Vaters halt mit seinen loyalen Recken da zurück nach Osgiliath reitet. In die völlige, also wo allen klar ist, gut. Und dann wieder so diese Stimmung in Minas Tirith gezeigt wird, wie die da rausreiten und alle wissen, ja krass, das ist so, die sehen wir zum letzten Mal. Good riddance, so.
Ja.
Bitte. Und dann halt zusammen, also diese Szene, wie dann dieser Truchsess Denethor in seinem Thronsaal sitzt und diese widerlichen Tomaten so räudig isst, während halt diese Schlacht da
das ist so ein bisschen wie du damals mit deinem vermeintlichen Schwiegervater in Spee eigentlich, oder?
Ja, ungefähr so war es, bloß dass ich hatte noch keine Haare auf den Füßen und es hat niemand gesungen.
Gottlob, ein kleiner Mann sang in der Ecke. Ja.
Aber das ist schon eine richtig starke
Szene und
überhaupt so dieses Machtverhältnis Boromir, Faramir, Denethor, was da dann auf die Spitze getrieben wird, das funktioniert schon richtig krass. Das ist, finde ich, mit die traurigste Szene eigentlich von all drei Filmen, wie Denethor halt zu Faramir sagt, so, ja, was ist los, nehmen Osgiliath wieder ein. Und er sagt halt so, ja, I hope you change your view of me when I return. Und er sagt halt einfach so, ja, that shall depend on the matter of your return. So.
Ja.
Und er dann da rausgeht, so, ja, bitte,
kommt
nicht mal sterben.
Kommt ja im Buch auch nicht vor, ist aber, finde ich, ne, auch wieder trotzdem total gute, sinnvolle, wie sagt man, Addition.
Erweiterung
des Films. Also diese Szene ist ja auch wahnsinnig episch und emotional, wie die eben in diese letzte Schlacht sozusagen vermeintlich letzte Schlacht ausreiten, wissen, dass das halt totaler Bullshit ist, denn sie wissen ja, was in Osgiliath auf sie wartet. Sie waren ja vor 5 Minuten noch da. Ja. Und, das finde ich schon, ist der Oberknaller. Was man im dritten Teil auch gleich merkt, die Schlacht geht ja los, die Orks kommen des Nachts und hier sind die Orks auch auf einmal stärker eigentlich als in den anderen Teilen. Die Orks kommen direkt aus Mordor, die kriegen auf einmal die Menschen auch wirklich auf den Sack. Sonst war es ja immer eher so, dachte man sich, den würde ich aber auch nochmal irgendwie noch mal ein paar Tricks zeigen können. Ist aber hier nicht mehr der Fall. Hier ist echt vorbei, die Jungs haben richtig Hass. Und ja, ansonsten weiß ich nicht, der Film. Ja, genau. Ich sehe es genauso wie ihr. Damals hätte ich sofort das unterschrieben. Für mich der beste Teil. Ja, ist ja, aber hier so ein bisschen mehr so das Armageddon der Herr der Ringe-Trilogie. aber dabei natürlich trotzdem noch irgendwie stark. Ich finde, Christian, du hast auch vollkommen recht. Manches wiederholt sich. Wir haben nochmal einen quasi König, wie auch immer, Trost heißt, den wir überzeugen müssen von der richtigen Sache etc. B ist leicht.
Ist diese Truchsess-Nummer? Warum sagt ihr das die ganze
Zeit? Weil der so heißt. So im Buch, oder ja, das heißt Wort? Im Buch so. Ja, das ist Englisch Stuart und auf Deutsch. Naja, auf eben was auch immer. Das ist es tatsächlich Truchsess. Ist ein Wort.
Dann nicht die das nächste Mal im Flugzeug auch so.
Truchsess. Eine Tomate, bitte. warte mal, was habe ich den Faden verloren? Nee, macht nichts.
Dann mache ich weiter.
Ja, mach mal.
Denethor, nochmal ein Wort zu ihm, denn der ist ja, wie man auf Deutsch sagt, für mich auf jeden Fall das Geschenk, das nicht aufhört zu schenken. Ich finde diesen Typen so geil, weil man ihn nur hassen kann. Und ich finde, der ist so perfekt in seiner Arschlochigkeit. Und einfach die Szenen,
Schleizungskurs im Pengel.
Damals mit 14 Punkten abgeschlossen. Nein, die Szenen, die einfach aus dem
Charakter-Editor
entstehen. 100. Die sind alle ultra. Also wir fahren in den Todschicht, das haben wir gerade durchgekaut. Aber wir auch einfach später, einfach weil er sich nicht einkriegen kann, einfach aus dem Nix von Gandalf eine Schelle kassieren.
Das ist schon richtig gut.
Batz, ja. Und wir dann auch Faramir das zweite Mal in den Tod schickt, halt per lebender Verbrennung. Dann natürlich selber das Zeitliche segnet, er die Klippe noch runterspringt, wie so ein Turmspringer. Finde ich einfach so geil. Ich glaube, wenn man jetzt mal seine persönlichen Emotionen ausklammert, ist es mein Lieblingscharakter aus dem Film. Einfach, eine langweilige Antwort darauf wäre gewesen Gandalf, weil Gandalf der Geilste ist, da sind wir uns alle einig, hoffentlich.
Gandalf der Geilste, so heißt er ja auch. Ja,
Gandalf der Geilste. aber für mich ist Denethor irgendwie der interessanteste und irgendwie, ich finde den auch so perfekt gespielt von Jon Noble. Habt ihr einen, so vielleicht auch einen kleineren oder auch einen größeren Lieblingscharakter in Herr der Ringe?
War Boromir immer für mich in letzter Zeit. Den mag ich total gerne. Als Kind früher war es irgendwie der Legolas oder Aragorn. Zwischen den beiden hat sich's damals immer so.
Also ich
so
bin halt schon.
Mittlerweile muss ich sagen, finde ich Sam auch richtig geil. Ja. So, also gerade in diesem
Sam
Film.
Sam ist schon auch richtig geil, aber also mein Herz geht auf jeden Fall an Eomer.
Der nie was sagt,
aber einfach regelt. Der kommt auf seinem Pferd an und regelt. Wenn sein König kacke ist, dann geht er halt alleine los. Und wenn er wieder okay ist, dann kommt er zurück und macht weiter mit und regelt einfach.
Er ist ein bodenständiger Typ, so viel kann man sagen. Ich glaube, mir gefallen, glaube ich, auf eine Weise, also in ihren, also in dem, was ihr Auftrag ist, gefallen mir eigentlich Frodo und Aragorn am besten, weil die beide kein absolut. Gut, das teilen sie schon auch mit allen anderen Menschen oder Elben oder Zauberern auf eine Weise, aber die haben halt wirklich ausdrücklich keinen Bock auf ihr Schicksal, auf den Job, den sie haben. Aragorn würde viel lieber weiterhin Waldläufer des Nordens sein und in den Wäldern rumjacken und irgendwie campen und manchmal mit dem Bogen schießen und Frodo würde eigentlich auch am liebsten chillen, aber sie müssen sich beide so, müssen ihr Schicksal halt so annehmen und auch wirklich konkret sozusagen ausführen. So alle anderen müssen halt überleben, aber die haben konkrete Jobs, die sie zu erfüllen haben, die halt richtig schlimm sind, die man wirklich nicht haben möchte. Und deswegen gefallen mir die eigentlich mit am meisten.
Jo. Dieser Aspekt, keine Lust auf das Schicksal zu haben, irgendwie liegt es, glaube ich, auch daran, warum dieser Film so ein bisschen zerfasert ist, dass du jetzt eine Grenze überschreitest. Jetzt ist es nicht mehr einfach eben nur eine Schlacht, sondern wie ich gesagt habe, so Krieg. Und jetzt wird's chaotisch und schrecklich und man will auch nicht mehr. Und auch als Zuschauer hat man keinen Bock mehr, dass sie die Schlacht gewinnen und dann sagen, jetzt reiten wir nochmal vor die Tore von Mordor und kämpfen nochmal weiter. So auch Sam und Frodo, die sich da immer wieder aufraffen müssen und nochmal hoch und jetzt nochmal gefangen und die Spinne und jetzt und dann ist ja so, okay, wir sind gleich da, ich trag dich jetzt und man guckt diesen Berg hoch und dann ist ja viel Spaß die nächsten 3 Tage. Ich habe so wirklich das Gefühl, dass bevor der Ring verbrannt werden muss, muss nochmal richtig so der Terror des Krieges gezeigt werden. Und das sehe ich auch echt so ein bisschen in Gandalf, weil da habe ich mich irgendwann gefragt, wenn es nur noch darum geht, dass Frodo den Ring da reinschmeißen soll, warum muss eigentlich gekämpft werden? Also Denethor sagt ja, flieht alle, haut alle ab. Und dann dachte ich mir so, warum eigentlich nicht? Also ich meine, warum haut ihr nicht einfach alle ab? Frodo wird das eh schaffen oder nicht schaffen. Und dass er dann so militaristisch die Leute einschwört, jetzt nochmal diesen Kampf kämpfen zu müssen in so einer Gandalf-untypischen Rolle, finde ich, das gibt dem Film eine ganz komische Ebene. Ich habe das Gefühl, die Charaktere sind alle schon so richtig zermartert. Die sind eigentlich alle schon durch, als wenn am Ende nochmal jeder irgendwie seine letzte Tat bringt. Es ist ja interessant, dass Pippin und Merry hier beide nochmal so einen Handlungsstrang bekommen, also beide nochmal erwachsen werden sollen. Ich finde das nicht schlecht, ich finde aber, ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ein bisschen zu starker Fokus auf die, weil die einfach doch nicht so interessant sind, finde ich.
Na, ich finde, was mir gut gefällt, ja, die sind nicht so interessant, aber was doch auch irgendwie ganz interessant, spannend ist, ist doch das Verhältnis irgendwie von, oder die Szenen mit Gandalf und Pippin, als sie dann eben in Minas Tirith sind und auch wieder die Momente vor der Schlacht, diese Ruhe vor dem Sturm, sie nehmen das Wort, glaube ich, sogar konkret in den Mund im Film, finde ich auch hier wieder wahnsinnig gut in Szene gesetzt und du spürst die Stimmung, ähnlich wie bei Helm's Klamm, auch als Zuschauer sitzt du da und denkst, ja, fuck, ey, und Pippin ist ja wirklich auch einfach nur so ein kleiner Gnom, der ist ja wie so ein Kind eigentlich und der jetzt einfach, der einfach überhaupt gar nicht weiß, was los ist. Genauso wie es einem selber auch gehen würde. Ich meine, du sitzt auf irgendwie auf so auf den Zinnen von irgendeiner riesigen Stadt und irgendwo hinten sind irgendwelche Berge, da drüben ist Gewitter und da ist ein großes Feuerauge. So, und irgendwie und morgen kommen die Orks. So, und schönen Dank. So, was machst du dann noch? Ich finde, also das finde ich eigentlich schon ganz toll und es ist ja auch, und es funktioniert ja auch so gut, wie soll ich sagen, es ist ja auch so, viele Szenen sind auch so wirklich perfekt ineinander gewoben, weil vorher sehen wir ja eben, wie Sam und Frodo bei Minas Morgul ankommen, dieser geilen Geisterfestung da eigentlich. Ja. Und das ist auch so, da war damals im Kino auch der Hammer, wie der dieser Ringgeister draußen landet und diesen Schrei rauspackt. Und das hat im Kino auch einfach in den Ohren wehgetan. Und dann marschiert dieses Heer raus. Und das heißt, Pippin ist noch so, ja, mal gucken, was passiert. Die Jungs und du als Zuschauer siehst auch schon, oh fuck, die kommen jetzt alle. Ja, Pippin, viel Spaß. Ja. So ganz ehrlich. Mhm. Ab auf dem City-Roller und zurück ins Auenland. Das ist schon, ich finde, es ist nicht nur einfach eine große Schlacht und nochmal eine große Schlacht und viel Langeweile. Ich finde, da ist schon, der Film hat schon auch eine Menge Szenen, die auch einen durchtragen und ich finde, also Langeweile kommt hier weiß Gott nicht auf. Und Christian, du hast vergessen, es ist nicht nur so, dass Frodo und Sam natürlich von einer riesigen Spinne überfallen werden. Nein, sie werden natürlich auch noch von Gorbak und Shagrat aufgehalten. das ist alles eine Katastrophe.
Ja. Von Golbat.
Da finde ich übrigens so ein bisschen dieses Ding, Es geht ja dann aber immer schon alles irgendwie dann doch so gut da drüben in Mordor, ne? Ja. Fragt man sich auch so ein bisschen, am Anfang denkt man sich, wie sollen das eigentlich die beiden Hobbits schaffen, da einfach reinzurennen in diesen Berg und den Ring reinzuwerfen? Ja, weil da einfach niemand ist.
Ja, gut, aber die sind das wird ja schon erklärt, warum da keiner
aber,
mehr ist.
Ja, ich verstehe natürlich, dass das hergebunden ist, aber alle, sollte man nicht fünf vielleicht vor dieses Tor stellen können mit so ein paar Äxten, die einfach dann umkloppen, da dachte ich mir so ein bisschen, na
gut. Aber da kann man ein Auge zudrücken, denke ich. Ja, und es ist ja schon auch so, dass Sauron quasi, sollte man meinen, wirklich keine Ahnung hat, dass dieser Ring sich in Mordor schon befindet. Also er fühlt sich ja in der Hinsicht zu 0% halt, angreifbar. Muss, ne?
Was? Aber er hat schon geblickt, dass man den Ring in dieses Feuer schmeißen kann. Ne?
Aber ich glaube, wahrscheinlich hat er nicht mit so viel Todesverachtung gerechnet. Beziehungsweise er wusste es ja, im Buch weiß er es dann ja schon. Weil sie finden ja dann auch das Mithril-Hemd, weil sie der Saurons Mund trägt das auch vor das schwarze Dorf von Morannon und sagt halt, ja, wir haben die Hobbits.
Reicht es mit diesem?
Ich habe noch lange nicht, hier ist noch lange nicht Feierabend, die Bar hat geöffnet, solange ihr wollt. Und sagt ja auch zum Beispiel zu Gandalf und Aragorn und der ganzen Entourage da vor dem Tor, die Hobbits haben wir übrigens gefunden, die foltern wir jetzt zu Tode. So, also das ist im Buch weiß das wirklich nicht, das stimmt. Ja, was auch ein bisschen dämlich ist. Man hätte wirklich ein Ork einfach vor den scheiß Vulkan stellen können. So, dann ganz ehrlich, so, jetzt setz dich hier hin und
spiel Schach. Ja, das ist alles, sobald Frodo und Sam in Mordor drin sind, ist das alles recht beliebig. Es ist ja nicht nur dann, dass wirklich alle weggehen, sondern auch vorher, dann ziehen sie sich Rüstung an und natürlich so als 1,10 Meter Menschen fallen sie natürlich gar nicht auf, nur weil sie eine Rüstung anhaben.
Nein.
Dann werden sie ja trotzdem noch erkannt, fake eine Schlägerei, damit sie dann sich wegschleichen können, während sie sich kloppen, was ich auch
überhaupt.
Das wusste ich gar nicht. Okay, aber auf jeden Fall schleichen sie sich dann weg in ein Zelt und erklären das halt so, ja, komm, Sam, du musst mich jetzt schlagen. Und dann schlagen sie sich und dann kommt halt irgendwie so ein Aufseher der Orks an und dann sind sie weg. Dann haben sie es ins Zelt geschafft. So, und man versteht gar nicht, wie das jetzt alles zusammenpasst. Ja, ich finde, dass diese Merry-Pippin-Diskussion, die hier angestoßen wird, ich kann den beiden auch nicht so viel abgewinnen. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass sie sich beide nochmal jeweils einem König verdingen dann und da irgendwie noch Sachen machen. Was ich irgendwie doof finde, dass da schon wieder so, ja, relativ billige Erzähltricks dann benutzt werden, dass Pippin nochmal was Dummes macht. So, das war ja das ja wirklich in jedem Film. Kommt einmal die Szene, da ich im ersten schmeißt er ja irgendwie dieses Skelett in Minas Tirith drunter.
Oh, da haben wir gar nicht drüber geredet,
in
ey.
Moria, beste Szene. In Moria, Entschuldigung, im zweiten weiß ich gar nicht mehr, was er da genau Dummes macht, aber im dritten dann, ja, greift er dann, also will er diese Kugel da haben, wie auch immer die heißt. Das ist das, ja, das ist zu repetitiv.
Einmal, ja. Fußball, ja.
Mhm. Gib mich die Kirsche, denke ich.
Tipp das Sky 6er Pack. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja.
Das ist richtig.
Ja, das ist alles richtig, was du sagst. Aber okay, okay, was war das, ein Zwerge ohne Bärte? Was ist das, Leute? Was ist das?
Ja? Christian, du hast vorhin durchschimmern lassen, dass du das ganze Ende vom Film aber wieder magst. Also 7 Stunden mit Bilbo am Hafen stehen.
Das genau, das finde ich super. Weil, also einmal verleiht dieses Ende dem Film und der Trilogie nachträglich noch mal mehr Größe, finde ich. Dass sie ihn so lange enden lassen, finde ich. Also, dass wirklich die wissen, okay, die Fans sind hier, die wollen es noch mal sehen. Das allerletzte Ende, dass Sam dann noch mal zurück in den Shire kommt, das mit noch so einer Stimme aus dem Off von Frodo, das hätte man vielleicht nicht gebraucht. Ich finde aber so toll, dass sich der Herr der Ringe dazu entscheidet, jetzt nicht einfach zu sagen, okay, wir haben es geschafft und es ist alles gut, sondern dass Frodo diese posttraumatischen Belastungsstörungen hat. Frodo kann nicht mehr in diesem Shire leben. Es geht nicht so für ihn. Und er sagt ja auch so, ja, es ist gut, aber nicht für mich. So, wir wollten den Shire retten, aber für mich konnten wir ihn nicht retten. Und als er dann da, also ich musste zweimal flennen, als ich den Film nochmal gesehen habe. Ja. Einmal ist es die Szene, in der Aragorn gekrönt wird und dann zu denen hinkommt und sagt, my friends, keiner muss sich vor euch, also ihr müsst euch vor niemandem hinknien. Und dann kniet er sich dahin und die alle. Das fand ich total schön. Ja. Und dann ganz am Ende, als er Sam dieses Buch gibt und sagt, die letzten Seiten sind für dich. Das finde ich irgendwie, ja, total ergreifend. Und das finde ich schlau, dass das da noch eingebunden ist. Dass nicht einfach gesagt wird, okay, cut, so, wir haben's, so, es ist alles gut. Sondern das ist eben, dass diese Wunde noch schmerzt, dass diese Reise nicht vorbei ist und dass er seine Narben jetzt
Ich fand es immer ein bisschen schade, dass in dem Film nicht mehr mit drin ist, dass sie ja eigentlich zurück ins Auenland kommen und da erstmal auch nochmal gehörig aufräumen müssen.
Ja, Saruman cornert da einfach mit Grima Schlangenzunge ab. So.
Ah ja.
Ja. Da ist noch richtig Action und deswegen ist es natürlich im Buch auch noch klarer, weshalb er jetzt erst recht nicht mehr im Auenland abpimmeln kann, weil einfach direkt vor Beutelsend tötet Grima, schneidet Saruman die Kehle durch, direkt vor seiner Haustür. Da wird es nochmal deutlicher. Im Film wird es ja, ich meine, im Buch ist es auch so, aber im Film wird es ja rein sozusagen auf diese Morgul-Klingen-Verletzung plus seine Erlebnisse natürlich so zurückgeführt, dass er jetzt nicht mehr bleiben kann und so das Ring tragen. Aber ich finde das Ende auch stark. Ich finde, das setzt wirklich auch der Leitkrone. Man leidet ja wirklich mit jedem scheiß Charakter in diesem Kackfilm mit bis zum bitteren Ende, die wirklich, als ich es auch nochmal gesehen habe, diese Szene am Schicksalsberg mit Sam und Frodo, das ist so schrecklich. Man leidet damit und dass sie dann nochmal gehen müssen, das ist wirklich, das setzt, also da ist bei mir dann auch Schluss, so da brechen dann auch alle Dämme. Das ist aber so toll. Das ist, dass sie den noch Schritt nochmal gehen. Du bist ja eigentlich schon drüber eigentlich, finde ich, was du eigentlich an dem, was du ertragen kannst als Zuschauer und dann geht's nochmal rein, finde ich herrlich, dass sie da nochmal reindrücken. Ja.
Also ist ja ganz schön spät, wann ihr alle anfängt zu heulen. Bei mir war das schon im ersten Teil, bei der allerersten Ringversammlung, wo sie sich alle streiten und dann sagt halt der kleine Frodo, ich mache es, ich nehme den Ring und dann Gandalfs Blick. So, ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt schon noch erinnern könnt, aber so halt so wissend, gleichzeitig mega traurig, aber auch stolz und dann halt die ganzen starken Kriegerjungens, die dann halt dem kleinen Frodo die Treue schwören. Da ist schon bei mir auf jeden Fall die Tränendrüse ganz ordentlich in Beschäftigung.
Ja.
Bei mir ist Bochum jetzt tot natürlich, das finde ich
auch richtig. Es gibt in allen Teilen, jeder Teil hat für mich auf jeden Fall seine Szene.
Eigentlich, wenn Gandalf stirbt, auch das ist für mich der erste Punkt eigentlich, als Gandalf da stirbt und der sie da raus.
Für mich sind es gar nicht unbedingt die traurigen Szenen, sondern diese übertrieben heroischen Kameradschaftsszenen eigentlich, wo ich dann so übertriebene Gänsehaut kriege. Also so, Gondor has called for help and Rohan will answer. So geil. Also halt solche Sachen, die kriegen mich dann mehr als irgendwie, keine Ahnung, Sean Bean stirbt. Was soll mich das interessieren?
Johannes die Bohne.
Wie seht ihr das? Seht ihr das eigentlich kritisch, diesen Militarismus-Pathos? Männer müssen zusammen kämpfen und sterben. Ich denke mir dann immer so, ja, irgendwie so scheiße, aber irgendwie, wenn es geil ist, dann ist es bei Herr der Ringe halt richtig geil. So, hier habe ich da Bock drauf. Ich fand's, habe ich ja schon erzählt, bei Gandalf und Minas Tirith, da finde ich so ein bisschen gedriftet, das ist fragwürdiger ab, warum die noch kämpfen.
Echt, ne, das fand ich überhaupt, aber das finde ich überhaupt aber, nicht fragwürdig. Also die Frage kommt da für mich nicht auf, weil es ja offensichtlich Quatsch ist zu fliehen. Wohin denn? Also ich meine, dann kämpfst du halt im Auenland gegen 7 Millionen Orks. Also das nimmt sich aber ja nicht.
Bis dann hat der Frodo den Ring vielleicht reingeschmissen.
Ja, aber die Ablenkung war ja absolut notwendig. Also, dass gekämpft werden muss, war ja klar. Also, das wäre quasi ja nur so ein, das wäre, du hättest ja einfach nur das, was verschoben, zeitlich. Also, den Kampf.
Also ich fand schon. Frodo hätte den Ring halt reingeworfen, dann wären die ja nicht so stark gewesen, wahrscheinlich. Obwohl, die Orks sind trotzdem, sind ja nicht tot, wenn der Ring.
Also, ich fand's schon teilweise so ein bisschen krass so, aber, ja, es ist halt so Fantasy und da finde ich's auch in Ordnung. So, dann, oder was heißt in Ordnung? Also, in dieser Welt ist es halt so. Und da muss ich dann jetzt nicht unbedingt die Parallelen zu unserer Welt ziehen.
Aber ich finde nicht, dass das, also für mich war dieses, die Parallelen kann man ziehen, aber A, weiß ich einfach von Tolkien selber, also von ihm persönlich, nein, aber weil ich mit seiner Biografie auch mal ein bisschen auseinandergesetzt habe, dass da auf jeden Fall, der hat im Ersten Weltkrieg gekämpft und hat dort alle seine besten Freunde verloren. Mhm. Und das ist, glaube ich, der letzte Mensch, der Bock hatte, irgendwie Krieg zu Heroi, also das irgendwie so ein, also irgendwie Krieg da abzufeiern. Wie das im Film dargestellt wird, finde ich aber auch okay, weil ich habe da gibt's eigentlich selten Szenen. Klar gibt es kurz vor Schlachtbeginn immer diese Motivationsreden, aber da weiß ja auch jeder, gut, wir pushen uns jetzt kurz und gleich sterben wir alle. Also ich finde, dass das trotzdem mit so einer, alles mit einer, über allem schwebt so eine Melancholie. Also das finde ich, das ist nicht so ein Gung-Ho-Marine-Schwachsinn, so Michael Bay-Style, macht voll Bock, sondern eigentlich hat keiner Bock.
Und man versteht immer die Notwendigkeit eigentlich von jedem einzelnen Battle und eben genau, das sagst du richtig, man sieht, dass die Leute da einfach drunter leiden und dass sie halt dass sie da nicht freudestrahlend halt in den Krieg ziehen. Ich finde das auch cool, dass der Film, der natürlich brutal ist, trotzdem keinen unnötigen Splatter, keine Splatter-Ebene da so mit drin hat, finde ich. Und da ist auch eine gute Entscheidung von Peter Jackson, denke ich, da nicht zu sehr aufs Gaspedal zu drücken, was da die Kampfszenen angeht. Die sind herrlich choreografiert und machen visuell mega was her, aber sind nicht irgendwie, irgendwie, da wird nicht das abgefeiert, das Blutige an sich, würde ich zumindest behaupten, ja.
Die Werte des Auenlands werden in Osgiliath verteidigt.
Was einfach auch toll ist und finde ich über alle Teile ist schon, dass du eigentlich, klar, Gandalf ist ein toller Zauberer und Aragorn kann irgendwie toll kämpfen und seine Freunde irgendwie auch, aber es sind eben alles irgendwie doch, aber es sind irgendwie aber auch keine Superhelden. Ich weiß trotzdem die ganze Zeit, das ist hier ist alles vergänglich so und deswegen ist aber auch hier jeder Charakter irgendwie so wertvoll, jeder kann hier eigentlich sterben. Und das macht eben auch so viel aus, wenn es dann eben darum geht, bin ich emotional, wir haben es mal wieder, emotional involviert oder nicht, was eben dann, weiß ich nicht, wenn wir uns halt Civil War angucken, da interessiert es mich halt nicht und hier bin ich halt total dabei. Und auch in der Liebe, die große Liebesgeschichte von Herr der Ringe mit Arwen und Aragorn, für ihre große Liebe muss sie sich auch für den Tod entscheiden. So. Und das eben, das ist auch eigentlich ein ganz starkes Bild irgendwie. Da ist so viel drin, das ist irgendwie herrlich, das macht das Ganze groß.
Das sieht nur Ultra-Cheese-Mittelaltermarkt-mäßig aus, manchmal, wie die da irgendwie im Gegenlicht sich umarmen und zu säuseln. So, das ist diese hässliche Kette
auf diesem Baumstamm. Ja, gut, ja, die Kette ist wirklich. Also.
Aber gut, nachträglich identifiziere ich die natürlich damit, weil es sich dann im EMP gab und ich Leute kannte, die umhatten. Ich finde richtig nice, diese Storyline, dass Eowyn so auf Aragorn steht und er sich denkt, ja, nee, alle so, Kemper, ich bin heiß, ich weiß es so, aber ich kann leider nichts regeln, so. Ich habe eine unsterbliche Freundin, so, irgendwann kommt sie mal wieder.
Die kriegt Ärger, die kriegt das aus. Die hat Zeit, die hat lange Ohren, die kriegt alles.
Ich habe dann so eine unsterbliche. So ist es. Who is she? Ja. Schön. Tja, gut. Diese Cheese-Szene auch, wo Arwen da durch den Wald reitet und dann ihn mit diesem pummeligen Kind sieht, die ist schon auch immer richtig geil. Auf jeden Fall. My lady, we must
richtig ride. Richtig nice, finde ich, wo unterstellt wird vom Film oder angedacht, dass Arwen ihn besucht in diesem Zeltlager da bei der Rückkehr des Königs und er kommt dann rein
und denkt sich so, ah, das ist Arwen. Das ist der Vater, das ist wieder der Schwiegervater. Hugo Weaving,
der hässlichste Mann der Welt unter dieser Kapuze. Hallo.
Hallo. Mr. Anderson. Ja, ohne Scheiß. Was ich ganz interessant finde, beim Bonusmaterial zum die Rückkehr des Königs kam ja zutage, dass Peter Jackson, da hatten sie auch schon Szenen für abgedreht, im dritten Teil überlegt hatten, Sauron tatsächlich kämpfen zu lassen, wieder in voller Montur. Und haben dann aber gesagt, nee, ist scheiße, machen wir doch nicht. Und was sagt ihr dazu? Gut? Yay or nay?
Nee, ist schon richtig. Es wird ja die ganze Zeit gesagt, er kann nur mit dem Ring wieder zu seiner ursprünglichen Form. Da muss man dann auch der Lore treu bleiben, sag ich immer.
Da fällt mir, ich habe eine richtig dumme Herr der Ringe-Noob-Frage für euch. Es wird ständig, ich weiß nicht, ich hoffe, das ist nicht nur Extended, aber auf diesem einen Ork-Anführer, der so ein bisschen aussieht wie so ein Schwein, da wird dreimal auf die Hand gezoomt und dem fehlt ein Finger. Ist das dann der Typ aus dem Battle von vor 1000 Jahren, dem der Finger abgeschnitten wurde?
Nee, das war Sauron.
Ja, das war ja Sauron, dachte ich vielleicht in einem anderen Körper. Mhm. Aber, okay, ich merke schon, ihr wisst das auch nicht, vielleicht habe ich das auch falsch gesehen, aber es wird dreimal auf diese Hand drauf geblendet und ich habe nicht verstanden, warum und was mir das sagen soll.
Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe eine ganz kleine Vermutung und das ist Peter Jackson hatte doch mal so einen Horror-Comedy-Film gedreht, Bad Taste, und da kennt man solche Aliens, die so richtige Kartoffelgesichter sind, und ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen den nachempfunden ist. Könnt ihr mal googeln, aber weiß der Geil. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, es war einfach gezeigt, dass der Kacken hässlich ist, ich weiß es nicht.
Der Schweineorg, in der geilen Szene, wo er von diesem Mauerstück ausweicht und raufspuckt.
Ja. Das ist auch schön.
Er ist das ein ganzer toll, Kerl. Ja. Wo sie ihre eigene Mauer zurückfeuern, dann die Menschen aus
dem Tier zurückhaben. Was halt toll ist im Buch, ist die Schlacht auf dem Pelennor natürlich noch ein bisschen umfangreicher. Es kommen da auch noch viel mehr Charaktere. Da kämpfen ja auch noch, also ich muss es jetzt nicht aufzählen, aber da passiert noch ein bisschen mehr. So ist es ja wirklich, wir kennen alle schon. Es sind jetzt nur andere Menschen, die haben andere Uniformen an. Das ist eigentlich auch nicht wirklich ermüdend. Aber ich glaube, es werden sozusagen noch mehr Schicksale finden ihr Ende im Buch und dadurch wird es noch epischer eigentlich, als jetzt vielleicht der Fall war, aber ja, trotzdem der Oberknaller für mich immer noch.
Ja, würde ich auch sagen. Sonst noch, ja. Ich finde toll, diese Szene, als Gandalf erzählt, was im Jenseits ist. Irgendwie das Glas ist, und Gras und sowas.
Glas und Gras.
Wir haben übrigens nicht einmal über Lord of the Weed gesprochen.
Das wollte ich, da kann man mal kurz, deswegen hat Herr der Ringe, glaube ich, auch noch, ist noch so im Gedächtnis, weil es dann eben damals Lord of the Weed gab, damals ja, ohne dass man es wusste, sinnlos im Weltall nachempfunden. Und so war ein virales Comedy-Video, bevor man YouTube. Das Internet hatte. Man hatte so Festplatten oder gebrannte sowas, hat sich dann auf LAN-Partys rübergeschoben so und dann das irgendwie angeguckt. Dadurch halt kann man fast die erste Viertelstunde von Herr der Ringe 1 nicht mehr gucken, weil man aus Lord of the Weed noch im Kopf hat. Ne?
Ohne Mist, ey. Fangen wir gar nicht damit erst an.
Gut. Wow, so lange haben wir selten geredet, glaube ich. Es war richtig schön, mal wieder darüber zu reden. Was würdet ihr, vielleicht wenn ihr jetzt noch mal so sagt, was jeder von euch, was war so das Fazit? Nochmal Herr der Ringe gucken, nochmal alles sehen. Seht ihr die Filme jetzt anders als vorher? Wie war das?
Also man kann nicht das Erlebnis nochmal haben, was man beim ersten Mal gucken hatte. Aber zumindest bei den ersten beiden Filmen kommt man dann doch irgendwie nah dran. Sie verändern sich, weil man sich selbst verändert. Aber es sind immer noch einfach Hammerstreifen. Und wenn man die Zeit hat, dann kann man sich die schon echt sehr gut geben. Ich hatte wieder einfach Mordsspaß dabei und die sind halt einfach wirklich gut gemacht. Und das geht vom Cast über die Shots bis hin zum Soundtrack und allem. Die Story ist geil. Das bringt schon eine Menge Laune. Ich gebe 2 von 2 Türmen.
Malte? Ja, der Film ist sehr wenig gealtert, wenn dann halt nur auf der Ebene der Effekte, die manchmal halt etwas altbacken sind und mit Greenscreen und hier und da. Aber das ist, glaube ich, echt so ein Ding, alle 5 Jahre kann man sich die alle 3 nochmal reintun und auf ein Wochenende vielleicht auch hintereinander, ist eigentlich auch egal. Das ist richtig, richtig gut und ich habe es vorhin schon gesagt, vor 2 Stunden, als wir angefangen haben zu casten, für mich wurde der in seinem Genre noch nicht wirklich übertroffen und das sagt Nein, einfach einiges, ja. Wenn man sich da mal das Alter anguckt, irgendwie von 2001 oder so, was hatten wir danach an guten Abenteuerfilmen? Ja, weiß ich nicht, King Arthur, ja, herzlichen Dank, so du kannst kacken gehen, genauso wie die Hobbit-Filme. Ja, das ist einfach, das gibt, ich weiß auch nicht, ob es das in einem anderen Genre so gibt, dass es halt diesen einen alten Film gibt, der noch nie übertroffen wurde. Das ist für mich hier bei Herr der Ringe so und deswegen, es ist die Reise nach Mittelerde, ist es immer noch mehr als wert.
Also, ich bin auf eine Weise, möchte ich es ist natürlich Quatsch, das zu sagen, aber möchte ich auf keinen Fall, dass der neue verfilmt wird. Mich würde es aber durchaus interessieren, ob man das schaffen kann. Also stellt euch vor, jemand kriegt das hin, der es noch geiler zu verfilmen. Das wäre natürlich mega interessant. Vielleicht ist es aber auch gar nicht möglich, wenn man damit wirklich so groß geworden ist, einfach mit aufgewachsen ist, weiß ich nicht. Für mich auf jeden Fall was man muss, glaube ich, nicht alle gesehen haben, wenn einen das Genre wirklich gar nicht interessiert. Ich finde den ersten, wie habe ich ja vorhin auch schon gesagt, den kann man sich wirklich mal reintun. Das ist einfach toll. Ich glaube, das ist einfach zeitlos gutes Kino. Das hat sich für mich also immer wieder aufs Neue bewiesen. Interessant ist auch, wie man dann, ihr habt es auch schon erwähnt, auch dadurch, dass man selber irgendwie älter wird, die Filme dann auch anders sieht. Der eine vielleicht stärker, vielleicht ein bisschen schwächer wird. Man auch andere Motive auch vielleicht erkennt und eigentlich merkt dann auch, dadurch auch noch merkt, wie viel eigentlich in den Filmen auch drin steckt, was man früher vielleicht alles noch gar nicht geschnallt hatte, weil man sich eigentlich nur gewünscht hat, dass schon wieder Orks auf die Nase bekommen. Und das steht für mich eigentlich für ein großes Werk, dass man, also etwas, dass du immer wieder Dinge finden kannst. Und das ist eben, es altert eben nicht, sondern es hat irgendwie, steht für
meine die Ewigkeit. Hoffnung ist ja auch so ein bisschen, dass es irgendwann in 300 Jahren irgendwelche Archäologen ausgraben und halt einfach denken, das ist ein Teil der Geschichte einfach von den Menschen.
Nee, für mich war es auch nochmal schön, die zu schauen. Gerade auch den ersten Teil nochmal, den könnte ich irgendwie immer wieder gucken, der macht so viel Spaß. Und diesmal, der zweite hat sich reetabliert, ich mag ihn wieder richtig gerne, so, aber im dritten habe ich wieder gemerkt, der muss nicht sein, aber er muss natürlich dann doch sein wegen dem Ende. Finde ich super schön, kann man sich echt oft nochmal angucken mit Freunden, gerade auch, weil, wenn man eben viele Leute kennt, die den gesehen haben, dann hat auch immer jeder immer nochmal Bock, ah komm, wir gucken nochmal Herr der Ringe, ja, alles klar, ich habe 12 Stunden Zeit. Ja. Los geht's, die Charaktere, die Schauspieler. Dieses ganze Zusammenspiel, ne? Das, so große Schlachtszenen gab's noch nie, irgendwie dieser Soundtrack. Diese ganzen Sets sind irgendwie unfassbar gut. Also,
und da kann sich Star Wars halt auch echt mal verpissen. Entschuldigung, ich sag's jetzt, ich hab's jetzt einmal im Cast gesagt.
Das ganz anderes.
Das mit Laserschwertern.
Ja, also wie man das alles, wie man auch das Zeitalter der Nerds auch mit eingeleitet, glaube ich. Peter Jackson, der größte Herr der Ringe-Nerd, der dann ran durfte und es wirklich verfilmen durfte, dass man das irgendwie geschafft hat, finde ich unfassbar. Und auch, was mich einfach immer wieder freut, sind diese Landschaftsaufnahmen. Leute rennen über den Berg.
Neuseeland
muss man unbedingt mal hin. Ja, Neuseeland ist toll. So, hier könnte man noch die drei.
Es ist ein bisschen so, sollen wir wirklich nochmal Herr der Ringe gucken? Und die einzige Antwort darauf ist, what does your heart tell you?
Wenn ihr die Filme nochmal schauen wollt, vielleicht auf DVD, wir verlosen eine DVD-Box mit allen drei Teilen in der Kinoversion. Schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de. Betreff Herr der Ringe und schreibt uns, was war so eure erste Herr der Ringe-Erinnerung? Wie seid ihr da rangekommen? Oder warum fandet ihr es immer blöd und wollt es euch jetzt mal anschauen? Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Da reden wir über Star Wars Rogue One. Wir müssen nur mal gucken, wann wir da schaffen, drüber zu reden. Aber ich denke mal, es sollte klappen. Außerdem wollten wir Tempel besprechen, diese Neo-Serie. Und natürlich das Ende von Westworld. Ich würde sagen, die Abschlussrunde knicken wir uns jetzt mal nach 2 Stunden.
Ich habe diese Woche Herr der Ringe geguckt.
Ihr findet uns auf Facebook und Twitter und überall. Ihr wisst es ja. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ihr kleinen Hobbits.